Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und ich habe es geschafft, mich mit dem wunderbaren Fabian Rauch zu verabreden, dass wir die Folge aufzunehmen. Nachdem ich vor 24 Stunden sehnsüchtig auf ihn gewartet habe und gedacht habe, wann kommt jetzt endlich der Febu online und tut mit mir über Fußball reden? Jetzt ist er da. Hoi Febu, wie geht's?
Guten Morgen oder guten Abend, Sven. Mir geht es wirklich sehr gut. Ich genieße das Sommerwetter. Ich liebe es, wenn es so heiß ist. Ich lebe in Aare. Wenn ich die Möglichkeit habe, komme ich schnell rein. Aber vielleicht musst du schnell aufklären, was gestern war, bevor du erzählst, wie es dir geht. In San Diego bist du wieder, glaube ich, oder?
Genau, ja. Also ich habe gedacht, nach dem Nazi-Spiel haben wir doch abgemacht, zum noch reden. Also nach dem Nazi-Spiel ist für mich schon ein Tag vergangen. Also am Abend vom Nazi-Spieltag und bei dir am nächsten Tag am Morgen. Und dann habe ich dir den Link geschickt für unseren Call und dann ist einfach nichts gekommen. Und irgendwann habe ich dann so realisiert und dachte, ich glaube, wir haben doch nicht heute abgemacht. Und ich bin extra wach geblieben für das.
Nee, ja, das tut mir leid, aber wir haben schon heute, also wir haben schon jetzt abgemacht und es ist auch noch kein Scheit. Wir haben übrigens, das habe ich glaube schon mal gesehen, wir tun immer so relativ rudimentär mit Stichwort ein Scheit vorbereitet, über was wir reden, aber eigentlich keine Vorabsprachen, damit wir, damit es nicht gekünstelt ist, sondern dass wir wirklich sagen können, was wir denken.
Vielleicht das ist mir aufgefallen. Das ist mir aufgefallen. Ich kann gar nicht schauen, was es geht.
Der Febu hat nicht mal die Cheat vorbereitet, die Flasche. Gut, jetzt haben wir das Podcast 230, ist der Titel, genau. Was hast du für Feedback?
Also zuerst mal, ich muss einen Kommentar vorlesen, das finde ich noch gut. Febu sollte nicht am Morgen früh aufnehmen, er redet wie ein Zeug. Mein Tipp, warte bis du wach bist. Sven, wie immer sehr nett, Gruß aus Genf. Das ist mal das Erste, was ich möchte vorlesen.
Ist das deine Mami, die das geschrieben hat? Oder?
Nein, definitiv nicht. Das ist ein Kommentar auf Spotify.
Okay.
Aber mein absoluter Favorit, und da möchte ich gerade grüß loswerden an Raphael und an Marco.
Oh.
Die sind auch in den USA unterwegs. Sie haben die erste bei den Nazi-Spielen in Kalifornien gesucht und sind jetzt am Reisen. Und sie haben tatsächlich den Mount Rushmore besucht. Und haben ein Foto geschickt von Mount Rushmore. Grossartig. Sie würden sich um einen Shoutout freuen, das gebe ich natürlich gerne, wenn ich so etwas höre. Und ich lasse den Spruch jetzt schon los. Als Chelsea-Fans freuen wir uns sehr auf Palestra. Grossartig. Auch wirklich meinen Tag bereichert, das Mail, das ich da bekomme.
Also wie kann man Chelsea-Fan sein? Das wird mir für ewig und immer so. Ich wäre lieber Federball-Fan als Chelsea-Fan. Und nichts gegen Federball, aber ich habe glaube noch nie im Fernsehen ein Federball-Match geschaut. Gibt es das überhaupt, Federball?
Badminton.
Gut.
Olympia, hallo?
Ja, merci für eine Palestra. Vielleicht kommen wir im Schluss dazu. Das schmerzt, ein Schlag in die Magengrube. Aber wir sind ja Fußball-WM, oder? Leider. Übrigens, ich habe vorhin mit einem geschrieben, der Italien-Fan ist, ein Schweizer. Und ich habe wirklich bis zuletzt gehofft, dass die Italos irgendwie reingeschmuggelt werden. Mit dieser FIFA und bei diesem Land ist ja alles möglich. Aber ich vermisse es schon ein bisschen. Ich lese immer die La Gazzetta, also täglich schaue ich dort rein. Und klar haben die 100'000 Journalisten vor Ort und machen super WM-Berichterstattung, aber es ist einfach nicht das gleiche WM in Italien. Einmal darf ich es sagen während dem Turnier, oder?
Ja, das darfst du natürlich sagen. Aber ich habe schon ein paar Italiener getroffen da an der WM und gewisse haben jetzt auch nicht so einen riesen begeisterten Eindruck gemacht, weil sie halt nicht über ein Land können schreiben können. Das ist schon ein Unterschied vom Schaffen. Also ich bin schon auch sehr froh, kann ich so lange wie möglich die Schweiz begleiten. Ich werde ja bis zum Schluss da bleiben und auch das Finale mitnehmen. Aber es ist schon, je länger die Schweiz dabei ist, desto mehr hat man auch also als grosses Interesse aus dem eigenen Land da, um darüber zu schreiben, um darüber zu berichten, was da um die Nation passiert. Und sobald die Schweiz halt weg ist, tut sich das ein bisschen beschränken und dann auf andere Themen, wo man nicht mehr so nah dran kommen kann. Und ich glaube, das merkt man bei den Italienischen schon, ist doch auch ein bisschen.
Bei mir vielleicht vom Feedback her, also der Granit und der Murat, die polarisieren einfach und ich habe wirklich die ganze Bandbreite von lass jetzt mal den Granit in Ruhe, oder lass jetzt mal den Granit in Ruhe, eben wenn geschrieben wird, toxische Stimmung und so. Nein, mein Argument ist immer, ich habe das Gefühl, die Journalisten erfinden so Sachen, oder? Das ist so ein bisschen das. Und, aber auch Leute, die sagen, hey, sinngemäß, du bist der Einzige, der endlich mal sagt, um was das geht. Ja, da die SRF, ob die eigentlich auf der Lohnliste sind vom SFV und so weiter. Also, du hast das ganze Spektrum, was ja eigentlich gut ist, oder was zeigt, es gibt ja nicht die Wahrheit. Ich meine, der Granit ist der Granit und wir werden auch heute und in der nächsten Folge hoffentlich noch manchmal über ihn reden. Aber er polarisiert einfach und das, ja, es ist interessant. Wirklich interessant, wie er angeschaut wird. Und häufig kann man auch so ein bisschen darauf schließen. Ich kenne jetzt fast niemanden, der ihn vorbehaltslos super, super findet. Er strahlt jetzt nicht irgendwie eben Publikumsliebling-Vibes aus. Ich weiß nicht, ob du andere Stimmen hörst in deinem Umfeld.
Ja, also in meinem Umfeld jetzt vielleicht weniger, aber es gibt doch auch genug Granit-Liebli, die da rumlaufen, wenn die Schweiz irgendwo unterwegs ist. Auch wenn ich Mühe gehabt habe, da den Unterschied zu finden, damals in Vancouver jetzt. Wer ist Schweiz-Fan, wer ist Kanada-Fan? So eine Ähnlichkeit habe ich selten gesehen, Liebli, von der Farbe her. Also und Flagge auch. Also es ist wirklich teilweise jetzt auf den ersten Blick ganz klar Schweizer gesehen. Aber es hat schon sehr viel Granit-Liebli da und das heisst ja schon, spricht schon sehr für einen, doch auch für ein Fanleben. Es ist vielleicht Hassliebe ist ein bisschen böse gesagt, aber für gewisse Leute ist es vielleicht Hassliebe, andere lieben den und andere, ja, Hass ist ein tiefes Wort und andere haben ihn nicht so gern. Ich glaube, meine Meinung ist klar zu ihm. Das ist kein Hassliebe, deshalb, ja.
Ja, also übrigens lustig, mir hat einer gesagt, während dem Schweiz-Kanada-Spiel oder geschrieben, warum dass es so viele Schweiz-Fans im Stadion hat. Ja, das ist jetzt nicht der allergrösste Fußballfan, aber weißt du, wegen der roten Livery.
Ja, so krass sein.
Aber es ist also, jetzt... also, er hat nicht geschnallt, dass es Kanadier sind. Aber ja.
Ja, also mich bin schon auch auf den ersten Moment überrascht gewesen. Ich meine, bei Schweiz-Katar war es deutlich gewesen, wer wäre, ist Schweiz-Bosnien noch extremer. Mhm. Da bin ich so an das Stadion angefahren und habe mich also Fanumfragen wagen. Und da bin ich rumgelaufen und habe, da kann ich doch, nein, das ist doch kein Schweizer. Das ist doch kein Schweizer. Nein, das auch nicht. Und da hat man schon ein bisschen Mühe gehabt. Es hat schon sehr viel. Auch Amis zum Beispiel, die sich mit Schweizer Liebling unterwegs sind. Also sie lieben das aktuell, sich ja überall für die Länder zu interessieren. Und da hast du viele Leute getroffen mit Schweizer Liebling, aber gar keinen Schweizer Bezug haben. Darum ist es noch schwierig, da Schweizer Fans vor Ort zu finden. Hat natürlich schon genug gehabt. Man hat es gehört bei «Komm bringen heim», man hat es gehört bei der Schweizer Hymne. Es ist schon auch gesungen worden.
Also 8 Tage Pause, Randsportart. Ich gehe davon aus, Sven Forster ist Golfprofi in diesen Tagen jetzt, oder?
Du träumst, also wirklich, du musst mir da etwas unterstellen. Ich habe mir jetzt mal, es gibt einen Ruhetag für den Nazi, das ist ein Montag, ein richtiger Ruhetag. Und ich glaube, das wird auch der Ruhetag von uns sein. Da, aber es läuft ja die WM. Also und der Montag ist der Tag, wo du weißt, die besten Spiele laufen. Das heisst, mein Ruhetag ist dann doch wieder etwas anderes. Also mal schauen, ob es noch einmal lange zum Golfen. Nach dem letzten Mal, nach dem letzten Debakel, weiß ich auch nicht, ob ich das möchte.
Also der Menti von Sven wird so aussehen, dass er kurz vor Mitternacht am Sonntagabend den Podcast aufnimmt, wo wir auf das 16-Finale blicken. Dann spielt der Torrey Pines, einer von den 5 besten Plätzen der Welt. Dann sieht er Brasilien, Japan und Deutschland gegen wer auch immer. Irgendwelche Raketenwissenschaftler sind am Berechnen, was die Möglichkeit ist. Also ein grosser Tag, der Menti, da bin ich bei dir, ja.
Yes. Gut, dann legen wir los mit der Frage der Woche, oder?
Wie gut ist eigentlich die Schweiz? Du wirst mir jetzt sicher eine schlaue Antwort liefern auf die Frage der Woche.
Gut, aber nicht überragend gut. Also die Gruppe war ja wirklich klar gewesen. Es war eigentlich das Ziel, die Pflicht gewesen, man muss gewinnen. Meiner Meinung nach die ersten paar Minuten, die ersten 60 Minuten gegen Kanada sind gut gewesen. Man hat sich gut darauf eingestellt, wie Kanadier spielen. Und das ist gut, das ist der gute Teil. Der schlechte Teil sind die letzten 30 Minuten, dass man wieder in eine Hektik hineinkommt, dass man wieder die Struktur verliert, wie schon gegen Katar auch am Schluss, in den letzten paar Minuten. Und das kann einem Sorgen machen. Aber man kann sagen, schau jetzt lieber jetzt, als im weiteren Turnierverlauf. Lieber man hat es jetzt und bringt es dann in den Griff, als während dem Turnierverlauf. Deshalb sage ich mir, es ist gut, aber nicht sehr gut.
Ja, genau. Ich finde, man kann es wie in zwei Punkte anschauen. Das erste ist, und das muss ich im Moment wirklich, ich muss ab und zu ein bisschen lachen, wenn ich jetzt da die Hektik gerade in Deutschland sehe aktuell. Eigentlich geht die WM ja jetzt erst los. Das haben wir vorher gewusst. Eine Vorrunde, die mega lang geht, die übrigens brutal unterhaltsam ist, die super ist, die viel besser ist, als ich erwartet habe. Also sensationell bis jetzt. Wir kommen dann später allgemein zur WM. Aber eigentlich geht es ja jetzt erst los. Es tut mir leid für alle türkischen Freunde, die das jetzt so hören. Aber ja, und die Schweiz hat ihre Pflicht erfüllt. Alle haben gesagt, sie werden Gruppensieger. 3 Spiele, 9 Punkte. Nicht ganz. Das ist der eine Aspekt. Oder? Das ist jetzt dort, wo man es erwartet hat. Wo man auch muss erwarten. Ich meine, Katar ist nun mal einfach der krasse Aussenseiter. Und Bosnien und Kanada sind extrem bescheidene Fußballnationen. Also von Qualität her. Steht jetzt auch in diesem 16. Finale. aber irgendwo ist die Schweiz einfach klar das beste Team. Und das, die Einschätzung zeigt ja schon, wo das die Schweiz ist. Sie hat so viel geleistet, die Ambitionen, die Erwartungen so hoch gesetzt, dass man eben zu diesem Urteil kommt. Es ist ja immer noch nicht ganz selbstverständlich, dass das so ist. Aber und dann muss man die Leistungen anschauen. Und ohne dass ich jetzt zu lang werde, muss ich sagen, ich bin bis jetzt eher enttäuscht von der Schweiz. Ich finde mehr Punkte, die dafür sprechen, dass die Reise nicht so lange weitergeht, als dass sie noch lange weitergeht. Aber das ist ja auch schön an einem Turnier. Übrigens, by the way, es gibt immer so gestern hat der Mats Hummels Magenta TV so ein bisschen erzählt, wie es 2014 bei den Deutschen war. Das Ghana-Spiel, sehe ich, das USA-Spiel, sehe ich, Algerien hat King Manuel Ey gerettet. Du kannst nicht 7 oder 8 Matches einfach brillieren. Aber ganz grundsätzlich finde ich, die Schweiz überzeugt mich bis jetzt nicht. Also wir sind uns nicht ganz einig gewesen.
Ich sage nicht, dass sie überzeugt, aber was das Turnier bis jetzt halt auch zeigt, ist, dass jede Mannschaft, und ich meine wirklich eigentlich jede Mannschaft, auch egal wie gross die Gegner ist, Mühe hat. Also es ist jetzt kein Team durchspaziert bis jetzt durch die Spiele, die wir jetzt gesehen haben, egal wie klein der Gegner war. Und das macht das Turnier so extrem offen, dass ich sage, die Schweiz war nicht schlecht bis jetzt. Sie hat noch Potenzial, zum definitiv besser zu sein. Aber die Schweiz kann in der Verfassung, wie die Schweiz ist, mit den Spielen, die sie ist, kann sie allen wehtun. Und darum kann das Turnier auch länger gehen. Es kann aber auch, wir kommen eben später dazu, was da für ein Gegner kommt, es kann halt auch einfach jetzt schon im 16. Finale vorbei sein, weil der Gegner so ein richtig ekliger Gegner ist, der dann genau wieder Mühe macht. Und dann redest du darüber, dass es eine grosse Enttäuschung ist. Also es ist wirklich alles möglich. Und ich glaube, also ich bin nie zu vermessen, vom Weltmeistertitel zu reden, aber es kann trotzdem einen Run geben von der Schweizer Nazi, in dieser Art und Weise, mit den Spielern, die da im Kader drin sind. Das ist eigentlich mein Punkt.
Genau, sie haben bewiesen, dass sie zu grossem Fähig waren, aber für mich nicht an dieser WM. Wenn wir vielleicht schnell aufs Kanada-Spiel gehen, muss ich schon sagen, ich meine, Kanada, ja, die haben mit Feuer gespielt, mit Leidenschaft, das ist finde ich, faszinierend. Gestern Ecuador, wie es da Teams gibt, zum Teil, die einfach mit unglaublicher, ja, mit Enthusiasmus, mit Zweikampfstärke, und die sind physisch sehr stark, Kanada, aber es ist jetzt also wirklich eine sehr bescheidene Truppe, wenn auch der Davies fällt. Und wie die Schweiz in den letzten 4 Stunden gewackelt ist, wie ein Boxer in Runde 10, 11, 12, der keinen Saft mehr hat, das hat mich schon ein bisschen irritiert. Und die gute Nachricht, vielleicht sage ich schon jetzt, damit ich es nicht vergesse, ist ja, dass der 16. Finale Ortszeit am Abend um 8 ist, kannst du mich korrigieren. Also ja. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, auch die Deutschen und andere europäische Nationen, das habe ich schon vor der WM gesagt, sie haben Mühe mit gewissen, ja, mit dem Wetter, mit Temperaturen, mit der Intensität. Und das ist mir jetzt bei Schweiz also extrem aufgefallen. Die sind wie kaputt gewesen in der Schlussphase. Sehr seltsame Wechsel auch. Wir kommen dann sicher im Detail drauf. Aber das hat mich so ein bisschen irritiert zurückgelassen. Aber hey, Rang 1, Ziel erreicht, weiter geht's, oder?
Ich möchte nur sagen, meine Prognose vom Spiel, vom Ding ist ein Gruppensieg. Und ich bin eigentlich von so 7 Punkten ausgegangen. Weil ich denke, dann gut, man schlägt Katar, man schlägt Bosnien. Und dann gibt es vielleicht einen Stolper, wenn man schon zweimal 2 Siege gegen Kanada, weil die 13 vom Heimpublikum. Es war jetzt genau der schlechteste Gegner der Stolper gewesen. Das ist auch noch interessant. Aber ja, es ist sicher jetzt etwas anderes, dann am Abend zu spielen in diesem Stadion. Es ist ein Fußballstadion. Also das merkt man schon auch im Vergleich zu den NFL-Stadien. Es ist einfach ein anderes Feeling, eine andere Atmosphäre. Sie haben das Dach jetzt auch zugemacht, es war richtig heiß gewesen, weil scheinbar, das ist jetzt einfach Hörensagen, liegt es daran, dass der keinen Schattenwurf haben wollen auf den TV-Bildern. Dann denke ich, mache jetzt einfach das Dach zu. Es war richtig heiß gewesen im Stadion. Am Abend wird das Dach offen sein oder es wird einfach nicht so heiß sein in Vancouver am Abend. Das heisst, es ist auch nochmal etwas anderes. Also es wird, ich glaube, die Ausgangslage, dass man jetzt in Vancouver dürfte spielen, zweimal eventuell, ist schon sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt oft gesagt, wir kommen nachher genauer drauf. Aber ich glaube, jetzt starten wir mit diesen Wechseln. Oder respektive, wir machen das, was ist mit dem Jakin los. Ich habe dir geschrieben, mein Punkt war, er macht vieles richtig, aber er macht da irgendwie vieles falsch. Und damit meine ich, er stellt sein Team relativ gut ein. Gegen Bosnien hat es auch mit dem Wechsel geklappt. Das sind vielleicht die ersten 70 Minuten nicht so gut gelaufen. Wenn man natürlich nachher ihm zulässt, wie er sagt, ja, es ist so bewusst gewesen, die Mühe zu spielen, dann ist es auch gut gelaufen. Aber gegen Kanada hat man sein Team wieder gut eingestellt. Er hat die richtigen Schlüsse gezogen, welche Spieler er bringt, finde ich. Aber nachher sind die Wechsel wieder in die Hose gegangen, wie schon im ersten Spiel. Und ich glaube, auch er muss noch in dieser Richtung ein bisschen an sich arbeiten und sich finden. Aber er überrascht schon jedes Mal aufs Neue.
Ja, aber das ist ja, ja, ich sehe Jakin massiv kritischer als du. Ich habe auch nicht gehört, Taktik geht und so. Ich meine, er ist wahrscheinlich der Mensch auf diesem Planeten, der am längsten gebraucht hat, bis er gemerkt hat, was er da für ein Juwel in seinem Team hat. Und dass es vielleicht schade ist, wenn so ein Juwel nicht auf dem
Platz steht. Das hat ja nichts mit Taktik zu tun. Das hat ja nichts mit Taktik zu tun.
Ja, doch, wenn müde laufen in Bosnien und dann kommen dann die Spieler rein. Also immerhin, Manzambi spielt jetzt, für das war die Vorrunde gut gewesen. Ich gehe schwer davon aus, dass er in Stammelf oder Startelf jetzt da im 16. Finale. Aber you never know. Aber weißt du, also wir haben jetzt 3 Spiele gehabt und wir haben keinen Rechtsverteidiger. Und das kann einfach nicht sein. Also du kannst schon sagen, ja, immer auf den Gegner anpassen. Vielleicht kann der Embolo mal Rechtsverteidiger spielen, weiss es auch nicht. Möglich. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Es ist so, der Zakaria bekommt eine Chance und jetzt ist er einfach irgendwo Tourist und kann dann auch ein bisschen golfen. Also weißt du, was hinterlässt du für Zeichen bei der Mannschaft? Und zwar kommt der, ich kann es nicht so cool aussprechen wie andere Journalisten. Kachkes, oder wie spricht man es aus? Für mich ist das der Schacke. Auf die Wachstum.
Also ein bisschen despektierlich, was du da gerade machst, ehrlich gesagt.
Nein, ich kann es nicht. Bei mir despektierlich. Ich finde, die Journalisten beim SRF haben das so wunderschön ausgesprochen. Jeff Baltimore und so. Kannst du das so aussprechen, wie man es ausspricht? Also um zu sagen, aus Zürich, deine Fremdsprachkenntnis. Kachkes.
Aber ich möchte mich da jetzt nicht dazu äußern. Lass bei dir.
Also, gut. Ich habe mich jetzt flammiert, das ist doch gut. Aber, oder, und auch der Wechsel wieder. Also, es ist, ich habe keinen einzigen Wechsel. Modern Day ist okay, logisch, der kann springen aus Konter spielen. Aber in den letzten Minuten der Eiten oder Fasnacht einwechseln, in so einem physischen Match. Also, ja, es hat mich wieder einfach alles ein bisschen irritiert. Aber vielleicht bin ich einfach jetzt so ein bisschen kritisch, wo ich immer noch nicht verstehe, was da passiert ist mit dem Manzambi. Aber irgendwo, ja. Was ist jetzt deine Erkenntnis aus der Vorrunde? Wie ist der Jakin drauf? Was wird für eine Schweizer Mannschaft? Ist die parat für das 16. Finale? Wo man vermutlich leichter Favorit wird sein? Das ist ja die entscheidende Frage, oder?
Ja, also man wird vermutlich Favorit sein, aber das ist ja das Ausrechnen, wer der Gegner wird, ist ja richtig heikel. Und es könnte auch Ecuador sein, wenn ich das jetzt richtig angeschaut habe. Irgendwie in einem Rahmen, oder es könnte Schweden sein, der gut spielt. Also es ist jetzt nicht gleich ausgeschlossen, dass man doch nicht mehr der hauptklare Favorit ist, wie man es eigentlich mal ursprünglich gedacht hat, wie man es gewesen wäre, wenn man jetzt Südafrika gehabt hätte. Also es ist schon alles möglich. Aber ich habe jetzt gefunden, zum Beispiel, man hat Zakaria probiert, es hat okay funktioniert. Er sieht den Wittmann nicht mehr. Ich glaube, das hat sich jetzt herauskristallisiert. Auch vielleicht im Hinblick auf ein 16. Finale oder Achtelfinale gegen gute Gegner. Und darum hat er jetzt einfach nochmal den Kages probieren. Und dann kommt mein Team, das positive Team vom Februar. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig war. Aber ich habe gefunden, er hat es sehr gut gemacht. Und sich wahrscheinlich jetzt in die Mannschaft hineingespielt. Gehe ich mal schwer davon aus.
Ja, er ist ein super Defensivspieler. Ich finde auch, er hat in seinem Leben bis jetzt 3-mal Rechtsverteidiger gespielt. Irgendwie vor 4 Jahren in der Viererkette, es ist so ein bisschen Zakaria-Vibes. Aber ja, man kann das machen, man kann das in der WM ausprobieren, warum nicht? Das ist ja nicht die allerwichtigste Bühne, für irgendwie ein bisschen auszutesten. Und ich habe gerne klare, ja, die Spieler müssen, es muss doch auch gewisse Eingespieltheit da sein. Und ich spüre es noch nicht, aber der Punkt ist, wie gesagt, es geht jetzt erst los. Und der Weg, ich meine, du spielst jetzt, klar, im Nachhinein wäre es auch fast schlauer gewesen, 2 zu werden. Dann hättest du jetzt Südafrika, wo definitiv ziemlich bescheidene Mannschaft ist. Ich meine, Südafrika-Kanada ist ein trauriger 16. Finale, darf ich das so sagen? Weil gleichzeitig Holland-Marokko im gleichen Pfad ist. Aber ja, kommen wir sicher noch dazu. Und jetzt geht es los und ich habe mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen, aber es muss nichts heißen. Ich meine, wenn sie das 16. Finale überstehen, was man da erwarten wird, dann könnte der Weg sein, zuerst Ronaldo und dann Messi. Also, ja, da kann noch unglaublich viel Geschichte geschrieben werden. Im Nachhinein werden wir auch sagen, vieles richtig gemacht, alles richtig gemacht nicht. Ich meine, die Geschichten, die da sind, da ist etwas um, es brodelt etwas. Der Blick hat das nicht erfunden und es ist jetzt einfach ein bisschen abgedämmt. Oder im Moment redet man nicht darüber, aber ja, es ist da jetzt schon für mich steht die Schweizer Nationalmannschaft schon noch ein bisschen in Bringschuld. Also irgendwo, es hat mich einfach noch nicht restlos überzeugt.
Ja, aber jetzt tu doch mal ein bisschen, sag jetzt auch mal etwas Positives, Febo. Es ist ein bisschen, ich nehme jetzt gerade in den Nörgeln der Nation an, hauptsächlich negativ. Jetzt hast du einmal ein positives Feedback bekommen am Anfang und jetzt bist du nur noch negativ über die Schweizer Nation zu reden. Jetzt sag doch mal etwas Positives und ich weiss, wenn um dir etwas Positives rauszulocken, tue ich jetzt zwei Namen in den Raum werfen. Mhm. Das ist zum einen der Mansambi. Mhm. Wie hast du ihn gesehen in Kanada? Und meiner, also vielleicht ist es positiv, ich glaube schon. Wie hast du Rodriguez gefunden gegen Kanada?
Also ich bin weder Nerd der Nation noch funktioniere so, wie du es jetzt gesagt hast. Ich versuche das zu sagen, das ist ja das Ziel in einem Podcast, wo man sieht, ja, es gibt sehr viel Positives. Einerseits das allgemein hohe Niveau vom Nationalteam, die Erfahrung, die drei spielt in so einem Turnier. Sie sind jetzt zum siebten Mal nacheinander in der K.O.-Phase von einem Turnier. Das hat schon nur Frankreich die Bilanz. Also wirklich überragend. Und es hat, also der Elvedi, ich komme näher zu den zwei Spielern, die du gesagt hast, mhm. Der Elvedi spielt ein sensationelles Turnier. Also
großartig, ja.
Overperformed. Von ihm hat man das jetzt, also ja, er ist ein sehr solider, guter Innenverteidiger, aber bin ich sehr überzeugt, der Akanji ist einfach sehr gut. Der Xhaka ist einfach sehr gut. Der Kobu ist einfach sehr gut, auch wenn er bis jetzt nicht viel zu tun hat. Der Embolo schafft extrem gut, schafft Löcher. Also die Achse, die ist da, auf die kann man sich verlassen. Der Freuler macht seinen Job auch, wie er es kann. Das sind einfach gute Spieler, das ist einfach eine starke Achse. Rundum hat sehr viele gute Spieler, wie der Ndoye, wie der, logischerweise der Mansambi, wo der absolut Unterschiedsspieler ist. Also es gibt sehr viel Positives. Es ist halt einfach, die Kritik ist auf höherem Niveau. Ich meine, die Schweiz kann
ja,
etwas.
Okay, ja.
Ich will nicht der Nörgel von Nation sein. Wir überzeugen einfach gewisse Sachen nicht. Und wenn du dann so ein bisschen hörst aus dem Umfeld, es ist alles nicht so, die Leichtigkeit ist nicht so da. Aber hey, ich muss mich erinnern, Corona-EM vor 5 Jahren, die Krisengespräche, die wir zu Rom hatten, nach dem Italien-Spiel, glaube ich, genau, wo da ist alles in Schottoasten gelegen und es hat Journalisten gegeben, die Mannschaft schon verbal beerdigt haben und geschrieben haben. Ein paar Tage später war Kylian Mbappé im Flüger heim. Also, es ist jetzt Turnier, es kann alles passieren, das ist ja die Faszination so Turnier. Ich sehe überhaupt nicht alles negativ. Im Gegenteil, das, was ich sage, hängt damit zusammen, ich traue dieser Mannschaft viel mehr zu. Ich werde der Mansambi auf dem 10 spielt mit allen Freiheiten. Du hast den Doi, der schnell ist, du hast den Embolo. Ein bisschen mehr Mut. Ich finde, die Mannschaft hat bis jetzt mit anzogener Handbremse gespielt. Und der Ricci, ich habe einen Kollegen geschrieben, der Ricci kann noch mit 45 spielen, glaube ich. Also der ist so passsicher. Und so. Ich bin nie der grösste Fan von ihm gewesen, aber er macht seinen Job tadellos. Also, es gibt so viel Positives über das Team. Und darum sage ich ja, ich erwarte einfach noch ein bisschen mehr. Siehst du den Zusammenhang oder bin ich widersprüchlich? Ja. Wie ein Zeug? Oder was war am Anfang gewesen? Wie ein Zeug?
Vollkommen okay. Ich habe jetzt einfach dir mal noch eine Chance geben, dass das nicht einfach nur negativ tönt, sondern ein bisschen noch mal raushebst, dass du auch wirklich viel von diesem Team eigentlich eben. Die kleine Schweiz ist eigentlich nicht mehr klein und man sollte aufhören, sich klein zu machen, sondern man sollte sie so analysieren, wie man eigentlich ein Top-10-Team auf der Welt analysiert. Wie es andere Nationen mit ihren Ländern auch machen, wenn es nicht gut läuft. Und das macht man in der Schweiz vielleicht teilweise ein bisschen zu wenig. Ich habe euch offiziell aus dem Nähersten plaudern, das ist bei uns bei den Nazi-Noten damals so, wir machen ja die Nazi-Noten. Und das ist nicht immer einfach, wenn man jetzt das Spiel Schweiz-Kanada bewertet, wie gut ist jetzt wirklich die Schweiz gewesen, wenn man weiss, es gab wahrscheinlich mehr, aber dann haben sie doch ein gutes Spiel gemacht. Und dann kann man vielleicht doch nicht ein 5,5 geben für einen Spieler, weil ja, es war doch nur Kanada-Gegner gewesen, weil die Schweiz auch viel grösser ist als Kanada. Und das ist alles ein bisschen das, man muss die Schweiz mittlerweile halt einfach als grosses Team analysieren und den Mut auch haben, das zu machen, was du ja machst.
Und der Mansambi war ja wieder Matchwinner, Goal vorbereitet, Goal geschossen. Und eben das Argument von Murat Yakin, ja, er ist taktisch noch ein bisschen wild, er tabläuft stimmen nicht, er ist besser als Joker. Also das ist so absurd. Und darum bin ich mega froh, der Match hat bewiesen, ey, Wahnsinn, der Mansambi, der eben Freiburg immer noch ein Joker ist, kann sogar in Startelfstall funktionieren. Das ist gut. Vielleicht braucht er die Teile ein bisschen länger, um zu sehen, der ist so gut. Und der kann einfach auf höherem Niveau, wir reden vor allem, kann der einfach den Unterschied machen. Wir werden alle in 5 Jahren sehen, wo er wird spielen. Und ich traue ihm wirklich alles zu. Und nochmal, wenn der irgendwie eben Belgier wäre oder Holländer oder Portugieser, wüsst ja nicht, was da noch mehr gehypt wird werden. Und wenn du ausländische Medien verfolgst, das ist ein absoluter Top-Shot, der WM besitzt. Der gehört in eine 11. Vorrunde, wo er nicht so viele Minuten gesammelt hat. Und das ist für mich der grösste Hoffnungssieger für die Schweiz. In einem engen Spiel, sagen wir jetzt Ägypten, Ecuador, ist ja egal, wer da kommt. Das ist wirklich kompliziert. Aber das wird ein enger Match, so oder so. Ich glaube nicht, dass es ein 5-0 gibt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und er ist der, der mit einer Aktion einen Penalty rausholen kann. Und ja, das, es gibt viel Positives. Der Embolo, wirklich, Embolo wird für mich zu kritisch gesehen bei vielen Medien. Der arbeitet so brutal und ist intelligenter Stürmer. Er hat jetzt vielleicht noch nicht unglaublich viele Torabschlüsse, aber oder sehe ich ihn jetzt ein bisschen zu gut? Wie findest du den Embolo?
Ich finde die Analyse von Embolo brutal schwierig. Ich mag ihn ja eigentlich. Er hat einfach so gewisse Sachen, die mir nicht passen. Das sind die Stockfehler teilweise, wo ihm selber etwas wegnehmen, etwas, was ihm helfen will. Und was er halt wirklich teilweise halt nicht ist, ist der Goalgetter. Also weißt du, wir reden immer von anderen Nationen, von den Goalgetter, vom Stürmer da vorne, wo halt einfach eine Chance, ein Goal. Und das ist er halt einfach nicht. Und wenn dann eh schon wenig Schüsse ist, und das habe ich mich eh schon gefragt, warum schiessen die Schweizer wenig? Jetzt Katar, Kanada, haben jetzt nicht gerade die Bomben-Goalies dahinter gehabt, kann man vielleicht einmal mehr noch schiessen aufs Goal, oder? Weil man Sambi schon jetzt auch zeigt, dass man so einen rein kann gehen, obwohl er nicht ganz so toll geschossen worden ist. Und er hat einfach die Kaltblütigkeit, die hat er manchmal in einem Spiel, die hat er auf einmal, aber dann wieder 90 Minuten lang gar nicht. Und das ist schon etwas, was fehlt, der Nazi. Dass du nicht jemanden vorne hast, wo du weißt, der kann einfach mal aus dem Nichts ein Goal schiessen. Weil das kann er wie nicht. Und das ist ein bisschen das Schwierigkeit bei ihm. Aber hey, für mich ist Embolo unangefochten, der im Sturm ist Nummer 1 von der Schweiz. Und wird das sowieso aussehen, schon jetzt in den nächsten 3-4 Jahren immer noch sein. Und ich habe da gar kein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt muss sagen, jetzt muss Brian Embolo da im WM-Viertelfinal gegen Portugal, Achtelfinale gegen Portugal, der Embolo Stürmer, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er über sich rauswächst. Weil er hat einfach das Potenzial für das.
Genau, und weißt du, er hat eigentlich erstaunlich viel Goal geschossen im Schweizer Nationalteam, gemessen, Quote, sagen wir bis vor 2 Jahren. Aber wir müssen auch bei den Fakten bleiben. Er ist nicht mal unangefochtener Stammspieler in einem Liga-Mittelfeld-Team. Das ist nun mal so. Wenn er die Qualitäten hat, die du ihm zu Recht absprichst, wie Abschlussgefahr, technische Brillanz, ja, dann wären 150 Millionen Stürmer wieder Isaac, oder? Beispielsweise. Aber er ist extrem wertvoll. Und das, dass jetzt der Manzambi wie völlig unverhofft wie ein Geschenk früher parat ist, als vor anderthalb Jahren, hat ja niemand den Manzambi erwähnt als potenziellen Weltklassenspieler, müssen wir ehrlich sein, ist ein Spieler da mit extremer Torgefahr. Und das ist wichtig, weil du eben, sonst hast nicht, ich habe manchmal das Gefühl, es hat nicht so viele Spieler mit extremer Torgefahr. Aber meine, es kommt jetzt die Spiele, die zählen. Und ein Freuler hat schon bewiesen, denke, 8-Finale gegen Italien, glaubt. Der Xhaka hat schon mehr unglaublich manchmal bewiesen. Für den Akanji kann es Kopfgoal machen, hat er auch schon jetzt bewiesen. Da ist jetzt die Qualität, die Spieler müssen jetzt aufstehen, die ich jetzt genannt habe, die routinierten Spieler. Und ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie siehst du das 8-Tage-Pause? Der Akanji hat ja angedeutet, er findet es nicht gut. Ich finde es auch gerade ein bisschen lang, wenn ich ehrlich bin. Aber wie siehst du das? Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, dass sie nicht am Sonntag den ersten Match spielen? Gut, gegen Südafrika wäre natürlich super gewesen.
Ja, also wenn man jetzt den Gegner sieht, glaube ich, wäre es so happy gewesen, wenn es Südafrika gewesen wäre. Man muss aber sagen, dass nachher Holland oder Marokko kommt. Auf dem anderen Turnierbaumseite kommt auch ein Gigant. Wird wahrscheinlich auch ein Gigant kommen. Aber es ist wie so, die 8-Tage-Pause sind vielleicht ein bisschen jetzt gross geschrieben. Ich habe also, hab nur schon kurz überlegt, oder für mich selber, wir sind ja in der Planung. Jetzt haben wir Freitag, sind sie zurückgekommen heute am Donnerstag US-Zeit. Das heisst, Freitag haben sie mal ein lockeres Training, ein Medientermin. Dann ist Samstag, Sonntag, Montag. Haben sie einen Tag frei am Montag und am Dienstag fliegen sie schon wieder auf Vancouver. Es ist jetzt nicht so, dass extrem viele Trainingstage dazwischen liegen. Das tönt so nach viel, aber ist jetzt auch nicht so extrem. Und also ich habe die Frage natürlich auch unserem WM-Experten gestellt, Dani Gigax. Da habe ich gefragt, hey, wie siehst du das, wenn das so ist? Und der hat gefunden, es kommt jetzt immer darauf an, wie man das nutzt. So ein Familienbesuch, wo es eben wird sein, wo es wird geben, wo sie jetzt nach dem Spiel hatten, wo sie auch am nächsten Montag wieder haben wollen, das hilft extrem, um die Power drinnen zu behalten, dass man den Lagerkoller kann verschieben. Und dann ist die Pause auch nicht mehr schlimm, wenn man da kurz ein bisschen abschalten. Und ich glaube, es ist genauso. Also ich sehe da nicht so ein Problem dabei, ehrlich gesagt.
Ja, ich grundsätzlich auch nicht, weil ja eigentlich in einem normalen Liga-Betrieb, wenn du nicht in Europa spielst, ist das ja eine normale Pause, eine Woche, oder? Also zwischen dem Spiel. Ich sehe zwei Gefahren. Einerseits, dass der Gegner möglicherweise in einem besseren Rhythmus ist für das Spiel. Stichwort Startphase. Also nach 8 Tagen ist auch nicht... Das ist ein Punkt, der kann sein, wo man aber antizipieren kann. Und das andere ist natürlich die berühmte Trainingsintensität, wo ja der Herr Xhaka nicht ganz gleich sieht wie der Herr Jakin, wie man das so angeht, wie man aus historischen Gründen wissen. Und das Gute ist ja wahrscheinlich, dass der Granit nicht mit den bösen Medien darf reden in den nächsten Tagen und gar nicht erst sagen, dass die Intensität ihm nicht passt. Aber da muss man, glaube ich, schon jetzt einen guten Mittelweg finden und nicht einfach Larifari. Es ist schon lange, weißt, es ist schon eine lange Zeit für ein Turnier. Ich glaube, die Schweiz hat das noch gar nicht gehabt. Ja, vielleicht einmal maximal so eine lange Pause. Und ich finde es ein bisschen unglücklich. Und er wird es ja dann extrem streng. Oder wenn sie würden weiterkommen, das Ziel ist ja recht weit gekommen. Es ist nicht ideal. Also wenn jetzt einer von den ersten 16. Finale ist, hast du dann eher ein bisschen besser verteilte Ruhezeiten.
Aber ja, aber
jetzt,
also,
da reden wir jetzt von Halbfinale, Finale. Wo der,
du hast ja absolut, du hast zwei Sachen. Also es ist etwas richtig gesagt, mit dem, man muss aufpassen mit dem Training, dass es eben nicht zu Larifari ist, da gebe ich dir komplett recht. Die Schweiz hat das Glück, dass sie, wenn sie wieder weiterkommen, wieder in Vancouver sind. Das heisst, sie haben keinen Reisetag. Und so ein Reisetag nimmt extrem viel ein. Das heisst, sie haben ihr Camp einfach in Vancouver. Sie werden sich nicht verfrachten. Das heisst, sie haben am 2. das Spiel und dann wäre, wenn sie wieder weiterkommen, wäre es, wenn ich mich nicht täusche, am 7. wieder, oder?
Mhm.
Am 7. Juni. Und das ist ja doch wieder ein paar Tage dazwischen, für das, also mit Regenerationstag und dann noch einen Trainingstag, ohne dass man muss irgendwo rumreisen muss. Das heisst, das haben andere Teams, die meisten Teams müssen reisen. Das heisst, die Schweiz hat da schon einen extremen extremer Vorteil.
Also wir reden über die Schweiz, wie sie spielen sollte, gegen wer auch immer, sicher ausführlich noch. Es ist ja jetzt schwierig, so ein bisschen Kaffeesatz zu lesen. Es kommt wirklich auch ein bisschen auf den Gegner drauf an. Schlage ich vor. Und was wir aber unbedingt schnell in der Überleitung auf allgemein zur WM müssen besprechen, sind die, du hast vorhin die Zahl genannt, oder die 495 möglichen Kombinationen. Mhm. Oh, es ist ja jetzt viel geschrieben worden und jeder, der sich mit der WM beschäftigt, weiss mittlerweile, dass es ungerecht ist für Teams aus später spielenden Gruppen, wo die sich können absprechen oder die genau wissen, was es braucht. Und das ist unfair, das ist ungerecht. Ich kenne logischerweise die Lösung auch nicht. Raketenwissenschaftler bin ich nie, wie der 48-Team-Modus so fair kannst machen. Dann müsstest du im Prinzip alle letzten Runden gleichzeitig spielen, was aus finanziellen Gründen nicht geht, weil sie möglichst viele TV-Slots vergeben. Das wäre die einzige faire Lösung.
Zum Glück gibt es bald 64 Teams-Version. Dann ist es wieder einfacher, was man dann machen muss. Ja, also es sind 495 Optionen, die FIFA vor dem Turnier festgelegt hat, wer jetzt auf wer trifft. Wir haben jetzt mal noch eine Anfrage gestellt, weil wir finden, es gibt eine Wissenschaft für sich. Ich hoffe, wir können irgendwann mal eine genaue Antwort über, was wirklich genau das dahinter ist. Es ist ja darum gegangen, es soll so fair wie möglich sein. Es ist nicht so fair wie möglich. Es hat jetzt mehrere Gruppen, die einfach am letzten Spieltag ein Unentschieden langen. Dort fängt es eigentlich schon an. Also die Absprachen sind einfach viel extremer möglich, habe ich das Gefühl, als in den letzten Jahren. Heute haben wir auch eins gehabt mit Paraguay Australien. Auch wenn am Schluss beide nochmal Vollgas gegeben haben, ist jetzt Paraguay auf der Warteliste mit 4 Punkten, also wird wahrscheinlich lange, und Australien mit 4 Punkten weiter in dieser Gruppe. Sind jetzt nicht gerade die grossen Giganten, die nicht überzeugt haben, das Turnier, aber so einfach mal so prinzipiell, es sind ein paar Absprachenmöglichkeiten. Ich glaube, Österreich dürfte nicht gewinnen, sonst kommt Spanien, wenn sie gewinnen, gegen Algerien, glaube ich. Also ist auch wieder so irgendetwas. Und was natürlich schon ist, die ganze Ausrechnung wegen Fairness und so. Also sag das mal der Gruppe, wo Japan drin war. Japan, Holland, Schweden und Tunesien ist es, glaube ich. Also Holland hat Marokko als Gruppe Erste bekommen. Japan ist Zweiter, trifft auf Brasilien. Und der Dritte kommt auch ein Top-Gegner rüber. Das heißt, du hast dort machen können, was du willst. Du hast einfach einen Top-Gegner bekommen im 16-Viertelfinale schon. Also schon, also Fairness und so, ich weiß ja auch nicht.
Aber weißt du, das ist Auslosung, das ist einfach der Turnierbaum. Aber jetzt da die Absprache, die sogenannte
Das hat auch mit der Auslosung, das hat auch mit denen aus Fairness, das gehört auch die Kombination, dass nicht alle, es kann natürlich nicht jeder Erste auf den Gruppendritten treffen, weil nur 8 weiterkommen. Das heisst, gewisse haben von Anfang an gewusst, in der Ding, dass sie einfach Pech haben, sie treffen auf den Gruppenzweiten. Mhm. Und ich meine, Holland hat jetzt einfach Marokko bekommen. Holland hat Marokko oder Brasilien. In dieser Gruppe ist wie klar gewesen, es wird Marokko oder Brasilien. Ja, sie können machen, was sie wollen. Und der Zweite genau das Gleiche mit Japan. Und Schweden, wo jetzt weitergekommen ist, kann eventuell auch auf den Gruppe, er trifft auch auf den Gruppe Erste. Also es ist absolut
logisch. Aber weißt du, sie nicht können etwas absprechen. Also jetzt die Schande von Gijón 2.0, die nicht wird passieren. Also da sind die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer zu jung. 1982, was da passiert ist, nicht Angriffspakt zwischen Deutschland und Österreich und so weiter. Aber Die Ausgangslage ist natürlich wahrscheinlich das schon so, dass beide wissen, mit dem und dem Resultat passiert das und das. Und ja, der wird halt, ja, im Extremfall wollen beide verlieren sogar, damit sie Spanien aus dem Weg können. Der andere, ja, aber eben, das führt zu weit. Das ist einfach, es ist nicht ganz fair. Es gibt wahrscheinlich nicht eine ganz faire Lösung, außer du machst alle Matches gleichzeitig. Aber à la Champions League, letzte Runde, geht auch nicht. Und weißt,
ja, aber warte mal kurz. Das habe ich dir ja schon sagen. Es gibt ja gar keine faire Lösung, weil eben gewisse Gruppen schon, egal ob sie zeitgleich sind oder nicht, nie eine gute Ausgangslage haben, ja, in die Holland-Gruppe.
Ja, ja,
sie haben eine schwere Gruppe bekommen, das war eine der schwersten Gruppen in der WM, nur um nachher im 16. auf ein Top-Team zu treffen, egal welchen Platz du bist. Also sie haben einfach, und andere Gruppen, ich meine, jetzt nicht böse gemeint, aber es kommt wahrscheinlich Paraguay, Australien und USA weiter. Also auf der anderen Seite. Und dort sind wirklich nur die USA überzeugt. Und der Südafrika ist weitergekommen, wo einfach am Treten sind die ganze Zeit. Also es ist einfach, es ist, und dann ja, haben jetzt einen einfacheren Gegner bekommen im Vergleich zu anderen. Es ist allgemein, der Modus ist relativ komplex und nicht so durchschaubar und fair. Nicht nur wegen der Spielzeit am Schluss, wegen der Gruppendritten, sondern also allgemein.
Weißt du, wenn es nach mir ging und nach ganz vielen Fans, würden sich ja die Grossen so lange möglich aus dem Weg gehen. So läuft es. Es gibt ja jedem Turnier irgendwo so einen Turnierast, wo irgendetwas näher aufspielt, wo man nicht erwartet hat. Und es gibt ja jetzt, ich glaube, USA spielt gegen Bosnien und der Sieger von dort spielt näher gegen, im Moment wäre das Ägypten der Gruppensieger von Gruppe G, gegen einen Dritten, also Ägypten gegen, weiss doch auch nicht wer, eben irgendein Dritter. Und das, eben, dass Australien zweit ist, finde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen schade. Ich liebe Australien, aber ich hätte jetzt dort lieber Türken und so weiter. Aber das kann man irgendwo nicht verändern. Man muss schlussendlich eh jeden schlagen, der kommt. Voilà, Phrasenschwein. Mhm. Aber es sind halt jetzt 5 Matches, die du gewinnen musst. Das ist auch das erste Mal, wo das passiert. Und wenn jetzt der Weg von den, ja, aber es kann so, die Deutschen haben jetzt ja, ein 16-Finale, wo unter Umständen auch einen starken Gegner kommt. Und dann kommt Frankreich im 8-Finale. Wenn Deutschland Frankreich ist, kein WM-8-Finale. In keiner Form. Egal wie schwach das Bein war, aber das ist für mich kein 8-Finale. Eigentlich cool für uns Konsumenten, aber es wird so hart, es geht so lang. Und wir wissen auch noch gar nicht, was das bedeutet, ab einem 16-Finale, was es schlicht noch gar nie gegeben hat. Oder? Ist jetzt wie ein Nadelöhr, wo aber schon sehr schwierig ist. Also, es gibt ja, es wird wirklich hochinteressant, auch wie die Mannschaften mit dem umgehen, mit dem Nagelsmann, wo man sehr komischen Eindruck hinterlässt, sehr gereist, hat gestern gejammert oder heute, wie auch immer. Sie kriegen nicht mal 48 Stunden Zeit, die erfahren den Gegner am Samstagabend Ortszeit und spielen am Montag Nachmittag Ortszeit. Und das stimmt, offenbar erfahren die ihre Gegner erst dann, aber anstatt dass sie jetzt nächtelang, wie er sagt, Gegner analysieren würden, sie gescheiter ihr eigenes Spiel mal analysieren, oder? Es ist so ein bisschen, es ist jetzt einfach so, über das zu jammern bringt doch nichts. Aber speziell ist es schon, wenn du bis 48 Stunden vorher nicht weißt, wann du triffst, im 16. Finale.
Ja, definitiv. Ich meine jetzt, aber als Deutschland solltest du den Anspruch haben, das hast du gerade gesagt, eigentlich solltest du den Anspruch haben, ja, wäre auch dein Spiel durchzubringen gegen einen Gruppendritten, egal welcher Gruppendritten es immer wird sein. Also die Gegneranalyse ist natürlich wichtig, die gehört dazu, aber die haben jetzt auch genug Trainer schon gesagt, dass sie eigentlich probieren, ihr Spiel durchzusetzen und dann punktuell mit Gegneranalysepunkten, und die haben ja alle so ein riesiges Analyseteam dahinter, wo ja jetzt auch nicht unterbezahlt ist, wo da ein bisschen mal Nachtarbeit machen könnte. Das ist jetzt kein Grund zum Motzen mit Nagelsmann. Aber es ist wie so, der merkt schon, der steht so extrem unter Druck. Jetzt hast du gegen Ecuador verloren, jetzt überall die Schlagzeilen. So sind die bald raus, nachdem es groß auch von Weltmeistertitel überall gelesen worden ist. Also es geht schon schnell in dem Fußball.
Ja, und dort ist der richtige Druck auf dem Tech. Ich meine, ich muss immer lachen, wenn ich höre, die Schweizer Medien oder was auch immer. Ich meine, in Deutschland. Und ich finde zu Recht, also der Nagelsmann hat sehr viele Baustellen selbst verschuldet. Und wir haben über alle schon x-mal geredet. Und ich habe so ja geschwärmt von Deutschland. Es hat so viele schöne Spieler, die ich cool finde. Aber jetzt zum Beispiel das Duo Musiala Wirt, wo hier immer Klammern auf, jetzt geht es erst los. Sie haben jetzt die Chance, die brauchen ja 10 Minuten, 10 schöne Aktionen, und dann sind sie wieder Weltmeister, oder wie der Medien gefühlt. Aber also sehr enttäuschend, sie kommen nicht in die Zweikämpfe, sie wirken langsam. Die Baustelle undaf, warum gibst du ihm jetzt den Match nicht? Also warum, ja. Baustelle Neuer, der wirklich unsicher wirkt, aber wahrscheinlich hat er dem 16. für alle einen, der nur einen Mensch auf dem Planeten hat, und das ist der Manuel Neuer, dann ist wieder alles super. Aber es ist sehr eng, und jetzt dort alles, und irgendwo, sie haben wirklich extrem schlecht gespielt. Und Ecuador natürlich wirklich in jeden Zweikampf 100% durchgezogen. Und die Deutschen natürlich nicht, weil sie schon Erste waren. Und das ist so, da gehst du anders in einem Match rein. Man darf das nicht überbewerten. Aber wenn du jetzt siehst, ich habe es erwartet, ich habe gestern Abend geschrieben, das wären lustige Tage. Und logisch sind jetzt die deutschen Journalisten, ja, sie finden, glaube ich, den Nagelsmann ein bisschen mühsam. Es fehlt auch dort ein bisschen Struktur irgendwo durch. Und jetzt ist der Schlotterbeck weg oder Tah. Also was der Tah gestern für einen Match gespielt hat, unterirdisch. Aber logisch interessiert es jetzt dann niemand mehr. Aber es ist jetzt etwas da, es ist etwas um, was sich jetzt aufschaukelt. Und nochmal, Musiala wird, so geht es nicht. Du kannst nicht immer nur Kurzpass spielen, du musst auch mal intelligent, musst mal einen langen Ball. Und das sind beide. Der Klopp hat gestern gute Analyse zum Wirtz gemacht, wo wir beide ja lieben. Und aber es dort im Wechsel zu Liverpool, also das ist nicht mehr der gleiche Fußballspiel. Und dann will der Ball im Fuß. Und das ist keiner, wo du mal lang kannst schicken, wo du mal hingekehrt in den langen Ball spielst. Das fehlt den Deutschen ein bisschen, denkt mir, das Element. Und sie sind, ja, vielleicht gehen sie unter mit ihren Tugenden. Vielleicht gelingt es dem Nagelsmann irgendetwas anzupassen. Und, aber unterhaltsam bleibt. Und du bist ja Deutschland-affin. Also, was traust du dieser Mannschaft jetzt zu?
Also, ich habe ja mal zwischendurch mein Geld auf Deutschland gesetzt, wo du gefragt hast. Mhm. Die Frage müssen wir übrigens noch, auf wer setzen wir jetzt? Das müssen wir übrigens noch klären. Es ist aktuell nicht mehr Deutschland natürlich. aber also, das ist das Gleiche wie in der Schweiz. Das Team hat so viel Qualität. Das kann jeder schlagen. Und wenn dann mal ein Spiel läuft, du hast es vorher aufgezählt, 2014, Ghana nicht gut gewesen, Algerien, Emmanuel Neuer leise gerettet, USA nicht gut gewesen. Nachher sind zwei Meister geworden im 7-1 gegen Brasilien. Ich muss es erwähnen, weil du hast da wieder das Neymar-Liebli an. Aber das kann so schnell gehen in diesem Fußball. Das kann einfach so schnell gehen. Und die haben so viel Qualität. Und wenn sie Fußball läuft, dann schlägt Deutschland jedes Team. Aber sie brauchen sicher mehr als jetzt gegen Ecuador. Ich möchte noch ein Wort zum Manuel Neuer verlieren. Es ist schon interessant, wie sich das Ganze gewechselt hat vom Goat zu Goalie-Fehler. Also die Szene. Ich weiß nicht, wie man überhaupt über einen Goalie-Fehler reden kann. In so einer Situation, der Ball wird 4 Meter vor ihm abgelenkt nach vorne. Also, man kann nicht innerhalb von einer Sekunde so schnell reagieren und vorne rennen. Also, wenn er einen halben Meter weiter vorne steht, hat er ihn ja einfach. Aber er steht ja nicht falsch. Und jetzt einfach so vom Goalie-Fehler, ja, ist es ihr Fehler und so. Das ist schon relativ schnell, wie das wechselt, ehrlich gesagt. Vom Goal zu jetzt einfach nur noch Flop-Goalie, obwohl es nichts mit dem Flop zu tun hat.
Er ist kein Flop-Goalie, aber ich finde, du kennst ihn ja sehr gut, wo du ja Fan von Bayern München bist und eigentlich ihn seit 100 Jahren im Einsatz siehst. Er macht im Moment sehr viel mit seiner Erfahrung, mit seiner Intuition. Aber es sind nicht fließende, souveräne Goalie-Bewegungen. Die eine Szene, wo der Thaner, ja, was das Missverständnis hat, gegen Goal gleich, wie er da das Körbli macht und nicht parat ist. Es ist nicht ein Fehler, aber es ist nicht
Also nicht parat ist absolut falsche Aussage, wenn jeder Goalie fragst. Also nicht parat, auf einer Distanz von 4 Metern ändert der Ball seine Richtung. Wie will er dort schon ankommen? Also das ist ja wie der Mythos von der 5 Meter rum, den Goalie hat. Hast du mal überlegt, wie gross so ein 5 Meter rum ist? Wenn der Ball hinter 5 Meter rum ist, hat er nicht mit dem Goalie zu tun.
Aber er macht irgendwie das Körbe und wartet, dass der Ball ihm in die Dinge fliegt. Und das kannst du so nicht machen. Er ist nicht auf seinem besten Level. Er ist nicht Manuel Neuer, der
fast... Das beste Level ist klar.
Aber ja, und du merkst, dass er sich nicht ganz, er hat auch nicht so viel Spielpraxis gehabt. Es sind ja undankbare Spiele, er hat nicht viel zu tun. Und er kommt, jedes Mal, wenn er kommt, ist es eine heisse Situation. Er kann ja, also zuerst dagegen kann er gar nichts machen. Das ist ein Matcher, wo du einfach merkst, dass er ein Matcher jetzt nicht so gespielt hat, wie er wahrscheinlich dem 16. Final spielt. Oder so ein bisschen 95% Passqualität und so weiter. Aber ich habe einfach wie das Gefühl, beim Neuer, es bringt ja nichts, ihn nicht in Frage zu stellen. Er wird spielen und es ist alles möglich. Es kann jetzt ein Algerien-Spiel kommen, er mit seiner Intuition, mit seiner Weltklasse, die er hat, die sehe ich ihn im Goalie-Spiel. Unglaublich. Aber es wirkt ein bisschen unorthodox, ist vielleicht das richtige Wort. Er ist nicht ganz von sich überzeugt. Die Szene, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wo der Tah, und dann kommt noch der Rasen ins Spiel übrigens. Das ist der WM-Finalrasen, der so stumpf und langsam ist, wo ja ein riesiges Thema jetzt ist in den deutschen Medien, wo auch beim Sané seine Chance, wo der Ball bleibt einfach stehen. Das ist unwürdig für so eine Spielstätte. Aber auch dort hast du gemerkt, er zögert. Das ist einfach, oder auf dem höheren Niveau im Goalie-Spiel kannst du nicht zögern. Er wirkt in gewissen Situationen, zögert ein bisschen, ist nicht ganz überzeugt, was er jetzt machen soll. Und das sage ich ja nicht nur ich. Ich bin nicht, du bist von mir aus der Goalie-Experte, aber das sage ich auch. Das merkst du einfach. Und er braucht jetzt Spiel und vielleicht braucht er auch mal eben eine Parade, ein guter Match für ihn. Sehr undankbar gewesen bis jetzt. Und dass er jetzt so also kritisiert wird, verstehe ich auch nicht. Aber die deutschen Medien sind natürlich unerbittlich. Also wie,
also diese Szene kannst du argumentieren, was möchtest. Und ich gehe ja mit dir vieles mit, was du jetzt gesagt hast. Du kannst ja sagen, ich sage auch, er sieht unglücklich aus, weil er halt so zum Ball angeht, parat ist, um ihn aufzunehmen und dann davor ihn reinfischelt. Aber von einem Fehler zu reden, da haben wir an der WM schon deutlich, da haben wir an der WM schon Fehler gesehen. Und das ist kein Fehler, sondern es ist einfach unglücklich. Und das ist bei anderen Goals nicht kritisiert. Du hast einfach das Gefühl, weil die Situation dort ist, muss dort stehen. Jetzt stell dir mal vor, er steht einen Meter weiter, einfach mal als Beispiel, er steht einen Meter weiter rechts bei der Kopfballverlängerung. Dann wäre er auch nicht unbedingt falsch gestanden. Dann hätte er nicht ansatzweise noch eine Chance gehabt, überhaupt zum Ball anzukommen. Er hätte gar nicht können, das Körbli machen. Hätte er gar nicht können, wenn er einen Meter weiter hinten gestanden wäre und wäre nicht falsch gestanden. Also, es ist einfach kein Fehler und das da vehement.
Deine Argumentation ist nicht schlüssig, Sven. Du bist Neuer Fan und das ist okay so. Und, das Wort unglücklich passt nicht zu Manuel Neuer, das beißt sich. Der Manuel Neuer ist der beste Goalie, den sie je gegeben hat, vermutlich, muss ich leider zugeben. Und so wie er jetzt auftritt, ist weit weg davon vom besten Goalie der Fußballgeschichte. Und das ist ein Fakt, Sven. Da kannst du noch so argumentieren, wie du willst. Es ist einfach so, er wirkt nicht sicher. Und das ist eine selbstverschuldete Baustelle. Und ich bin der Erste, der immer gesagt hat, der Neuer muss, wenn er kann, haben kann, muss er ins Goal stehen. Aber ist doch auch logisch, dass jetzt die Stimmen kommen, ja, aber warum Baumann, das finde ich absurd. Da bin ich bei dir. Wenn du Neuer hast, musst du ihn bringen. Und es läuft einfach bis jetzt. Der Nagelsmann hat gestern sinngemäß gesagt, ein bisschen unglücklich für den Manu. Eben unglücklich. Und Manu ist für mich vieles, aber er war nie unglücklich ein Goalie gewesen. Seine Aktion. Und das ist jetzt neu. Und das ist spannend. Ich finde das spannend. Und wir werden sehen, was passiert. Er ist immer so, das Algerien-Spiel, das berühmte. Ich meine, er hat sensationell gespielt. Aber es hat drei Aktionen, die er auch rot kann sehen, wo er einfach, ja, er hat es nicht. Voilà. Dort ist er eben nicht unglücklich gewesen. Und heute, wenn es heute so eine Situation eine Seite rein gibt, wie dann gegen Algerien, könnte es eben dann vielleicht sein, dass er einen halben Schritt zu spät kommt. Und dann seine Mann einen neuen Arm in die Luft nimmt und irgendetwas fuchtelt und rote Karte. Oder das ist das. Ich würde ihm jetzt aus Deutschland-Fan nicht mehr hundertprozentig vertrauen. Darf ich das so sagen, ohne dass du der von deinem grossen Vorbild die Frage gestellt hast?
Es ist nicht das, es ist mein grosses Vorbild, das mal als andere.
Ah, das ist der Oli Kahn.
Also, das ist mal sowieso der grösste Bayern-Goalie, ist für mich etwas anderes. Also, ja, ich möchte mich jetzt dazu nicht mehr äußern. Ich will jetzt auch in der Diskussion verabschieden.
Tschüss, Manu. Also,
das sind einfach, also, was mich ein bisschen erinnert, weißt du, was mich aktuell die Kritik erinnert?
Nein.
Die Kritik erinnert mich an Jan Sommer bei Bayern. Wo jeder Schuss, der reingegangen ist, auf einmal gesagt, ja, aber der hätte vielleicht jemand anders gehabt, der hätte vielleicht einen Neuer, hätte vielleicht gehabt. Und das erinnert mich jetzt an die gleiche Kritik. Der Jan Sommer hat bei Bayern nicht viele Fehler gemacht und ist für jedes Goal verrissen worden. Und beim Neuer ist es jetzt genau ähnlich, nur dass er gegen sich selber verrissen wird. Dass er gegen sich selber kommt, was es heisst, ja, der Neuer vor vier Jahren, da wäre das nicht passiert.
Weißt du, das Geile ist ja da.
Genau, auf das, die Szene, die jetzt da passiert ist, die hätte ihm vor 15 Jahren passieren können, hätte ihm vor 12 Jahren passieren können, hätte ihm vor 11 Jahren passieren können, vor 20 Jahren passieren können. Völlig wurscht. Das war nicht eine Szene, wo man nachher muss anders sagen, der Neuer ist das Problem an der deutschen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft war das Problem in diesem Spiel und nicht der Manuel Neuer.
Ich muss es ja nicht gleich sehen. Das Schöne am Fußball ist, die Schlagzeile nach dem 16. Finale kam von Gott, Manu, danke, dass du uns gerettet bist. Was hat sich der Nagelsmann dabei nur gedacht? Es ist alles möglich. Fußball ist gross, grandios. Und ja, es gibt so viele Geschichten, auch wenn du andere Nationen anschaust, oder, wo schlussendlich wir personifizieren. Und jetzt zum Beispiel England. Ich finde das noch ein guter Übergang, wo dort auch der Trainer im Moment sehr umstritten ist und ich bin nie ein Fan von Tuchel. Ich habe seine Nomination nicht verstanden. Jetzt das letzte Spiel der Engländer. Ja, du kannst wahrscheinlich so Weltmeister werden. Ich meine, das ist so Deschamps-Style wie früher. Früher Deschamps Frankreich. Aber no Inspiration England. No. Der Kane, der ist so überrascht, dass er tatsächlich noch eine Chance bekommt, dass er ja gegen Inter hat er mal so eine Chance vergeben. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich kann den nicht rein tun, aber da stimmt einiges nicht bei England. Und du musst ja dann gleich versuchen, mal ein Goal zu schießen, auch ein bisschen offensiver zu spielen. Und das sind alles Momentaufnahmen. Und das ist so gross geworden mit dem Social Media, mit den Medien, mit den Experten und so weiter. Dass, und es ist, ich glaube, das ist eine riesige Schwierigkeit für die Spieler, für die Delegation. Und darum verstehe ich auch den Granit mit seiner Wagenburg-Mentalität. Oder? Du musst die irgendwann abschotten und einigeln und sagen, Entschuldigung für die Worte, scheißegal, was die Idioten schreiben und sagen, wir sind ein Team. Und wenn dir das gelingt, dass du die Einheit herbringst, wir gegen die, dann kommt es gut. Aber ich sehe das bei den Deutschen irgendwie nicht und bei den Engländern auch nicht, dass sie das so krass herbringen, wie du es eben den brauchst, wo sie es bis jetzt nicht bewiesen haben. Die Extreme. Ich meine, dass sie haben schon gegen die Elfenbeinküste könnten sie verlieren, Deutschland. Sie haben einen guten Match gemacht. Aber ja, schlussendlich ein Geniestreich vom Match und an, von dem Match redet. Wenn Deutschland so würde auftreten mit dieser Leidenschaft in Ecuador gestern und mit dem, ja, mit dem Messer zwischen den Zähnen und alles oder nichts, dann können sie sehr weit kommen. Aber ich sehe, der Musiala ist nicht in Form. Kannst mich korrigieren. Der ist einfach nicht, der kann nicht in Form sein nach seiner langen Verletzung. Der Wirtz ist bis jetzt ein Schatten seiner selbst. Ja, es hat einfach zu viele Fragezeichen und dazu gehört nun mal auch der Goalie, es gehört die Innenverteidigung, es gehört schlussendlich auch, ja, es hat zu viele Fragezeichen in diesem Team. Finde ich, für das sie ganz weit ran können machen. Aber voilà.
Alles oder nichts Mentalität ist sowieso etwas, was dann Turnier wichtig wird sein, wo jetzt mit der K.O.-Phase so richtig losgeht. Weil das ist ein Aspekt, wo einfach, wo glaub, viele nicht zugeben, die Spieler. Aber wenn du Gruppenerster bist und die Spieler durch, und du kannst nichts mehr passieren, dann hast du einfach im Unterbewusstsein nicht mehr die gleiche Anspannung, wie wenn du Ecuador bist, wo zwei Punkte hat vor dem Spiel oder ein Punkt vor dem Spiel, wo unbedingt muss gewinnen, sonst sind sie raus. Mhm. Und das ist schon etwas Unterschied, machst, weil also ich habe Ecuador gegen Curaçao gesehen spielen. Ist jetzt auch nicht gerade, wo man sagen, wow, Ecuador, die haben jetzt auch mit Herz und Blut gespielt gegen Curaçao.
Bist du dort im Stadion gesehen?
Nein, aber einfach gesehen im Fernsehen. Aha, also ist jetzt auch nicht, die haben zwar 15 Mal aufs Goal geschossen, aber der Goalie hat auch 15 Mal müssen heben. Von diesen 15 Mal hätten wir zwei jeweils 14 Bälle gegeben. Nicht, um seine Goalleistung schlecht zu reden, aber es war wirklich auch nicht gerade ein Hochkaräter von Ecuador selber. Darum, das war schon noch etwas anderes gewesen bei Ecuador nachher in diesem Spiel. Aber Ecuador wird eklig sein. Ecuador, wenn es um alles oder nichts geht, wenn die Schweiz Ecuador hat in diesem 16. Finale, dann wird es richtig, richtig eklig werden mit dieser Verteidigung.
Lieber nicht. Also Ecuador ist wirklich ein Gegner, lieber nicht für die Schweiz.
Ja, sehe ich auch so.
Sag mir mal, damit noch etwas... Kannst du sagen, gegen mich? wie findest du eigentlich Brasilien bis jetzt?
Das Brasilien hat einfach gespielt einfach die ganze Nacht der Schweiz. Ich habe wirklich nicht viele Spiele von Brasilien gesehen. Mhm. Habe ich überhaupt eins gewartet. Das erste Spiel gegen Marokko, direkt nach der Schweiz. Jetzt gegen Haiti.
Schottland ist schon
direkt nach der Schweiz.
Ja, stimmt.
Gegen Schottland direkt nach der Schweiz. Ich habe immer Ausschnitte gesehen im Fernsehen, im Pressecenter. Ich glaube einfach, wenn ich das so wahrnehme von Brasilien, der Vini, ein guter Vini, egal was man von ihm sonst mag halten, ein Vini in Form ist auch für jeden Gegner so gefährlich, dass jeder Gegner muss Angst haben. Auch wenn es sonst nicht so top spielt vielleicht. Aber ein Vini, so wie er jetzt im Moment drauf ist, der macht einfach allen weh, egal welche Nation da kommt. Darum sind die weiterhin ein riesen Favorit auf den Titel.
Ja, ich... Logischerweise habe ich das Herz dort und ich werde immer darauf hoffen, dass Brasilien Weltmeister wird. Ich sehe es im Moment noch nicht, weil sie einfach nicht... Sehr klar, haben sie jetzt 2x3-0 gewonnen, sie haben auch schöne Angriffe gemacht. Der Vini ist in Topform. Er hat übrigens irgendwie vor der WM 49 Spiel 9 Goal gehabt in Nats. Also eine katastrophale Bilanz für einen Weltfußballer. Aber jetzt ist er da, er ist auch leichtfüßig, er macht auch defensiv mit. Sie haben eine klare Struktur und das ist ein Punkt, oder? Der Ancelotti... Der hat natürlich viel weniger Zeit gehabt. Ich meine, seien wir ehrlich, die grossen Favoriten sind Frankreich, Spanien. Die sind jahrelang zusammengewachsen. Argentinien. Die könntest du nach dem 3 wecken. Die Spieler wissen auf jeden Zentimeter genau, was sie machen müssen. Jahrelang zusammengewachsen. Die drei Nationen, die ja wahrscheinlich schon die drei stärksten sind, sage ich jetzt mal. Oder die grössten Favoriten, nennen wir sie so. Brasilien ist weiterhin. Der Ancelotti hat knapp ein Jahr Zeit gehabt. Unruhe, Neymar-Theater. Und jetzt ist es ihm gelungen, zugegebenermaßen eine sehr alte Mannschaft, finde ich, erfahrene Mannschaft herzustellen, wo das funktioniert. Und wenn jetzt irgendwie etwas noch passiert, wenn irgendein Spieler jetzt noch kommt, das, hoffentlich ist der Neymar, vielleicht ist der Rayan, vielleicht ist der Endrick, irgendetwas muss dort noch kommen, einer muss noch aufstehen. Mhm. Und der Rafinha ist ja irgendwie heimgegangen wegen finanziellen Problemen oder was auch immer, er ist im Moment nicht dabei. Aber es, ich glaube nicht, leider, dass es dann länger wird. Aber das ist ja das Schöne an einem Turnier. Und ich habe ein Interview gelesen mit dem Falcao, ehemaliger Weltklassenspieler, Experte mittlerweile. Vor der WM war das, wo er wortwörtlich sagt, du hättest es heute gehört, es, die einzige Hoffnung, die er hat, er glaube ich, das Team sei, aber sie müssen sich Spiel für Spiel steigern. Und wenn du Brasilien, Marokko siehst, eine katastrophale Startphase gewesen. Und jetzt gegen Schottland, wirklich, die Automatismen sind da, schwungvoll, Guimarães ist sehr gut im Mittelfeld. Es kann etwas zusammenwachsen, aber jetzt ist glaube Brasilien, Japan, also weißt du, das kann ein brutal enger,
ja,
also Deutschland, Algerien, weißt du, es ist, ja, es ist spannend.
Die Japaner sind ganz, ganz schlimm zum Beispiel, habe ich das Gefühl, also ja. die können nämlich, die können verteidigen mittlerweile und die können aber auch extrem gut nach vorne spielen. Die haben da ganz viele wuselige Spiele, wo dann alte Brasilianer vielleicht doch ein bisschen zweite Mal um die Ohren laufen.
Genau.
Und das wird schon sehr. Aber ich finde es eben, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe: Japan, sehr frech. Du wirst Gruppe 2 und triffst auf Brasilien. Oder auf Marokko. Wenn der Erste, wo du wärst, ist absolut ein Skandal. Ist ein bisschen mein Geheimfavorit gewesen, dass sie weit kommen, nicht zum Turniersieg, aber dass die Japaner wirklich weit kommen. Aber in diesem Spiel ist auch alles möglich. Ich möchte noch kurz, du hast vorher Argentinien angesprochen, wir haben den Messi auch schon angesprochen, ich möchte den Punkt trotzdem noch schnell loswerden. Es ist schon, die spielen schon alle für ihn. Und das ist das, ein bisschen das, egal wer der neu reinkommt. Mhm. Du hast gesagt, die sind lang zusammengewachsen, aber dort ist ja wirklich das Ziel klar, sie müssen für den Messi spielen und der Messi spielt dann auch für sie. Also sie werden belohnt, wenn sie für den Messi spielen, dann machst du halt 3 Schritte mehr, laufst halt 2 Kilometer mehr pro Spiel, dafür weißt du, die 2 Kilometer, die ich mehr laufe, hat er Freiraum, um das Team wieder weit zu führen. Frankreich, dort hast du einfach die Mbappés und Onisses. Oh, das ist richtig heiß, wenn die ins Rollen kommen. Also aktuell würde ich, wenn ich die Frage noch möchte, beantworten, die wir gesagt haben, auf wer möchte ich 100 Franken setzen? Dann möchte ich die auf Frankreich setzen. Momentan.
Ja, realistisch gesehen ist es so. Ich sehe, das ist natürlich gleich auf Brasilien, aber eben bei dir, Spiel der Woche, Frankreich, Norwegen, Mbappe gegen Haaland. Franzosen haben so eine unfassbare Qualität, das haben wir 100-mal gesagt. Und sie sind auch gut organisiert, weil sie sind zusammengewachsen, die Spieler kennen sich seit Jahren, da wird nicht irgendwie experimentiert, rechts hinten oder irgendwo. Sie haben auch keine Debatten wie die Deutschen oder die Brasilianer, es ist eh alles relativ klar. Ruhe da im Staff, im Umfeld, jeder weiß, was seine Rolle ist. Und das ist im Turnier extrem wichtig, dass du die Debatten nicht hast, oder? Wo wir haben in kleiner Schweiz, wo wir aber in Deutschland auch gross haben, wo du jetzt Bildzeitung aufschlägst, Online-Seite im Moment. Wow.
Du meinst die sieben Geschichten zum Thema?
Ja.
Niederlage im letzten Abschluss.
Genau.
Spiel, wo du trotzdem Erster, wo du bist.
Und wenn jetzt Frankreich gegen Norwegen 3-2 verliert, was ja passieren kann, ist nicht alles in Schott und Asche zu Frankreich. Und das ist so ein bisschen die Ruhe. Argentinien sowieso nicht. Und damit vielleicht noch, wenn wir einen Spieler der Woche oder wenn wir von Messi geredet haben, wir eine Gold-Debatte hatten, finde ich, dürfen wir schon noch schnell 2-3 Minuten über Ronaldo reden, der ja jetzt doch getroffen hat.
Ich kann jetzt fast sagen, ob man nicht Ronaldo aussparen will für nach dem letzten Spiel.
Also, das können wir gut machen. Ich bin nicht bei dir.
Sie kommen eh weiter, weißt du? Also, ja, das ist ja wie so. Und dann kann man noch mal ein bisschen mehr drauf schauen, weil halt doch ein Schweizer Gegner wahrscheinlich könnte sein. Im Achtelfinale können wir doch gerne Ronaldo noch in den genauen Beispiel unter die Lupe nehmen. Also noch ein Spiel mehr.
Die müssen vor dem 16. Finale ist gut. Und vielleicht ein Punkt noch, wo wir dann auch noch länger können diskutieren können, denke ich mir. Aber ganz kurz, ich bin vom VAR, wie er gehandhabt wird, sehr überzeugt in dieser WM. Ich bin vom VAR nicht überzeugt, das ist bekannt. Aber wie es jetzt umgesetzt wird, größtenteils sehr gut. Es gibt menschliche Fehler. Ich meine, das Goal von Deutschland, das darf jetzt niemals zählen. Das ist so klar. Das sieht ja jeder. Warum? Dass es der VAR nicht, dass die Schiedsrichter innen sieht, ist noch eins. Kann passieren. Aber dass der VAR da nicht eingibt. Aber das hat ja nichts mit dem VAR zu tun. Das ist einfach ein Fehler. Ein krasser Fehler. Und ganz grundsätzlich finde ich weiss, dünnes Eis. Eis ist sehr heiß hier. Aber ich sage es jetzt gleich. Ich verstehe nicht, das habe ich glaube schon in der letzten WM gesagt, warum das Schiedsrichter aus Ländern müssen pfeifen, die in ihrer Liga maximal Challenge-League-Intensität pfeifen. Und auch, vielleicht auch Frauen, die sich das auch nicht gewöhnt sind. Irgendwo hört bei mir das Verständnis auf und ich weiss, dass das heikel ist, aber wenn jetzt nur die Schiedsrichter aus Top 5 Ligen einsetzen, sehe ich schon, kann man sagen, diskriminierend für Asien, für Afrika, für Nord-, Mittel- und Südamerika, was auch immer. Aber irgendwo habe ich manchmal das Gefühl, sie sind ein bisschen überfordert. Ich sage jetzt Länder ohne, ja, El Salvador oder was auch immer. Ja, das ist nicht so... Ja, müde mit dem. Und es ist eine Angriffsfläche, die du nicht bieten würdest, wenn du wirklich nur Top-Schiedsrichter, Champions League-Schiedsrichter einsetzen würdest. Bin ich da jetzt sehr boomerig oder sehr schwierig unterwegs? Oder hast du gewisses Verständnis für, die, für was ich sage?
Fabian Rauch, cover his mouth. Red card.
das ist das Dümmste. Das ist das Dümmste. Ich finde die neuen Regeln gut, aber gib mir jetzt die erste Antwort, was ich gesagt habe. Ist das deine Antwort gewesen?
Ja, also nein, habe ich verdient. Du hast einen Ansatz, den ich gut finde. Mhm. Es ist aber ein bisschen die Kontinentalverbände. Wenn du ein Europäer bei Deutschland, Ecuador, FIFA lässt, wird es einfach, wenn der so einen Fehler macht und Deutschland ins Goal schießt, wird einfach das Thema aufkommen: hey, ja, klar, er pfeift für seinen Kontinentalverband. Ich glaube, das ist schon mal so ein Grundding, das wird schnell mal, das Fass wird schnell aufgemacht. Weil sie schauen da schon sehr drauf. Und ich glaube, also ich habe das nicht nachgeprüft, aber es ist mir so aufgefallen und ich habe es mal gelesen, dass sie wirklich kein Schiri vom jeweiligen Verband einsetzen, wenn ein Land spielt, außer die zwei Nationen sind aus dem gleichen Kontinentalverband. Das heisst, wenn jetzt die Schweiz gegen Deutschland wird spielen in einem möglichen Sechzehntelfinale, was nicht wird passieren, dann dürfte ein Europäer pfeifen. Weil dann ist wie zweimal Europäer, wie sie sich gewohnt sind. Ich glaube, das ist schon mit dem Grund, warum man halt von allen Verbänden muss Schiris nehmen muss. Ich gebe dir recht, die haben teilweise in der gewissen Ligen gar keine Intensität und das spürt man auch in der Spielleitung. Aber zum Beispiel der El Salvador-Schiri, der genau das gemacht hat mit der roten Karte, der hat richtig Aura. den kannst du nicht anders stellen und sagen, wow, dem glaube ich jetzt nicht. Der ist ja jetzt viral gegangen mit dem. Einfach mit der Art und Weise, wie er kommuniziert. Es gibt schon, man merkt nicht, dass es Qualitätsunterschied gibt und je länger das Turnier geht, desto eher kommen dann auch die besseren Schiris natürlich zum Einsatz. Weil irgendwann mal spielen zwei Europäer gegeneinander, kannst du einen von den besten Europäerinnen tun. Wenn jetzt USA gegen Deutschland im WM-Halbfinale spielt, dann nimmst du halt einen von Brasilien Schiedsrichter, der auch sich sehr grosse Intensität gewohnt ist. Also ich meine, die kommen, je länger das Turnier geht, desto eher kommen die Schiris zum Einsatz. Ich finde grundsätzlich die Leistungen der Schiedsrichter gar kein Problem. Ich habe gemeint, das wird viel extremer. Wir haben auch mal überlegt, ob wir einen Schiri-Experten anfragen, der für uns Einschätzungen macht. Ich finde, bis jetzt hat es sich nicht gelohnt, wenn man da jemanden gehabt hat, der da immer alles analysiert, weil die meisten Entscheidungen sind entweder ganz klare Fehlentscheid. Aber viel strittige Sachen hat es nicht gegeben. Weil oftmals sagt man mittlerweile, und das ist ja genau das Ziel von der ganzen Geschichte, es gibt eine Szene im Strafraum, der Schiri pfeift sie nicht. Und dann zeigt man nachher, hey, voll okay, wenn er sie gegeben hätte, kann man nicht zurücknehmen. Jetzt hat er sie aber nicht gegeben, ist auch okay. Ist nicht unbedingt ein klarer Fehlentscheid. Und das macht es wirklich gut. Und das macht es auch gut auch die Schiris machen das gut, die eben nicht ganz so die Intensität kennen.
Also erstens mal finde ich es super, dass er das nicht gemacht hat mit dem Schiedsrichter-Experten. Ich komme nachher zu dem Thema. Du hast recht, oder? Reden wir ein Zeug, erwarten Shitstorm. Es ist natürlich nicht sympathische Anführungszeichen, was ich sage. Und ich will auch nicht, dass man die ausschließt. Ich stelle einfach fest, dass gewisse Schiedsrichter jetzt ein bisschen Mühe hatten.
100% gebe ich
dir. Aber es ist nicht fair. Und es ist, aber übrigens ist das Argument mit den Kontinentalverbänden, das hat von mir aus vor wie ein Jahr Zeit, mögen stimmen. Aber jetzt, der VAR sorgt ja für so unglaublich viel Gerechtigkeit, dass es ja keine Diskussionen mehr gibt und der Schiri ja gar nicht beeinflussen kann. Ironie funktioniert nie. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der mir zeigt, wie lächerlich das VAR, das Argument, dass es gerecht sein soll, ist nämlich folgendes, Sven. Jeder Fernsehsender, jeder weltweit, fast jedes Medium hat mittlerweile 300 Stellen Prozent freigeschaufelt für Schiedsrichter-Experten. Hey, ich würde meinem Sohn sagen, wie Schiedsrichter-Experten? Der VAR sorgt für so viel Ärger und so viele Diskussionen. Da ist immer genug Arbeit. Und es ist absurd, mittlerweile schalten die TV-Sender während dem Match mehrmals irgendein Studio, wo ein Schiedsrichter ist. Aber es ist so lächerlich. Sorry, das finde ich wirklich lächerlich. Wenn Gerechtigkeit und dann gibt es jede Entscheidung, gibt es tausend Debatten und Schiedsrichter-Experten hier, Schiedsrichter-Experten da, die haben mittlerweile mehr Sprechzeit als die richtigen Experten. Und sorry, das kann es nicht sein. Und das zeigt mir, wie absurd das der VAR ist. Und noch ein letzter Punkt. Etwas Positives abschließen sollte man immer, wenn man so rantet. Die neuen Regeln finde ich gut, außer das mit der roten Karte, wenn einer die Hand vor dem Mund hat, das finde ich völlig übertrieben. Aber ja, jetzt ist es halt so. Aber was ich nicht verstehe, vielleicht kannst du mir das erklären. Man darf doch jetzt, wenn auf Eckball entschieden ist, aus Kennen ist, darf auf Abstoß entscheiden. Aber umgekehrt geht nicht. Oder es geht umgekehrt. Aber warum ist es das so, dass nur die eine Variante möglich ist und die andere nicht? Das erschließt sich mir total nicht.
Also, zwei Sachen. Ich finde es ganz wild, wie du jetzt von meiner Argumentation nachher auf ein VR-Hate gekommen bist, nachdem du die ganze Unterhaltung angefangen hast mit der VR. Ich finde, wie der Conduct wird wieder gut, weil das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was dein erster Punkt war. Gar nichts. Um das abschließen, da muss ich ja gar nicht mehr drauf reingehen.
Ja, dir glaubt, dass dir kein Schiedsrichter-Experte hat. Darum bin ich drauf eingegangen. Also, das ist meine Überleitung.
Schiri-Experten sind eh wild. Die meisten haben getraut, sich ja nicht den Schiri so wirklich fair zu unterstellen.
Kommt noch dazu.
Das finde ich eigentlich das Schlimmste von allem, ehrlich gesagt. Was merkst du bei gewissen Experten sonst? Dass, wenn sie jemanden kennen, dass dann vielleicht mal eher mal nicht ein neuer Fehler angekennet wird, sondern sagen, nein, ist gar nicht ein Fehler gewesen. Darum schätze ich zum Beispiel an Lothar Matthäus sehr als Experte, wo einfach sagt, was er findet, egal wie gut er die Person kennt. Einfach mal da, um das abschließen. Das andere, jetzt habe ich schon wieder vergessen, du gesagt, weil ich bin selber so überrascht worden, dass du nämlich den VR hattest. Ah, die neue Regel.
Nein, ich habe im Fall nicht den VR gehatet. Ich finde das völlig übertrieben, die Schiedsrichter-Experte und das zeigt,
ja,
dass
der VR...
Aber gut, okay, ja. Die neue Regel.
Auch vor dem VR hat es Schiri-Experten gegeben.
Ja, aber nicht so viel. Also mittlerweile, ja, während dem Match-Einschaltung...
Hat es vor dem VR schon viel Fußball-Content-Creator gegeben? Ja, hat es auch gegeben, aber nicht so viel wie jetzt. Die Welt entwickelt sich, Febu. Du kannst nicht einfach stehen bleiben. Das muss nicht unbedingt mit dem VR zu tun haben. Es kann mit dem VR zu tun haben, aber es muss nicht unbedingt. Ein Fan-Check kann auch ohne VR ein Fan-Check sein, wo man diskutieren kann. Es hat nichts mit dem VR zu tun. So, die neuen Regeln. Alle gut. Es funktioniert auch alles gut, finde ich.
Die Karte findest du gut.
Man weiß es. Sie haben auch noch alle selber gesehen. Man weiß es. Sorry, selber geschult. Man hat sie wirklich informiert. Er gibt es ja nicht. Und das muss man schon auch sagen, es gibt dort auch eine Handhabung. Denn Bellingham hat auch die Hand vor dem Maul.
Ja.
In einem ganz normalen Unterhaltungskontext mit einem Gegenspieler. Wo nicht nach einer Rudelbildung, nicht nach irgendetwas, sieht die rote Karte nicht.
Okay.
Im eigenen Team, wenn du dort die Hand vor dem Maul nimmst, gibt es keine rote Karte. Also es gibt schon noch ein bisschen eine Handhabung. Aber der hat das natürlich im Rahmen, nach gerade einer Rudelbildung, die Hand vor dem Maul nehmen, bist du halt auch wirklich, er ist ja selber, glaube ich, noch untröstlich gewesen, weil er genau gewusst, blöd, er weiß es ja. Und wenn du nach einer Rudelbildung die Hand vor den Mund nimmst, dann kommt meistens nichts Schlaues aus dem Mund raus. Ich glaube, das können wir mal so festhalten. Wenn ich jetzt die Hand vor den Mund nehme bei dir nach dem VR-Rant, würde jetzt auch nichts Positives rauskommen.
Manchmal kommt da nichts Positives raus, wenn man die Hand nicht vor dem Mund hat. Das war auch die Gedanken, die jetzt gegangen.
Genau.
Ich nehme das zur Kenntnis. Aber sagt mir das mit Eckball. Ich komme dort nicht nachher. Kommst du nachher?
Ich komme auch nicht nachher. Aber ich habe eine Erklärung und ich habe sie nicht überprüft. Auch da ist einfach mein Gefühl und ich habe das letzte Bestätigung bekommen von einem Hörer, der am Telefon war mit meinem Arbeitskollegen, wo ich das auch so erklärt habe. Er hat gesagt, oh, das macht aber eigentlich Sinn, hat er gesagt. Darum sage ich es jetzt nochmal. Ich glaube, wenn ein Eckball ausgeführt wird, also es gibt eine Ecke, dann geht das extrem lang, bis so eine Ecke ausgeführt ist. Der Spieler, der muss bis zum Eckfahren rauslaufen, die anderen 8 Spieler mit dem Führer kommen, die Zeit kannst du perfekt nutzen, um die Überprüfung zu machen, ohne dass es nach Unterbruch aussieht. Weil das schaffen sie ja sehr gut. Also das ist wirklich so, sie laufen langsam führen und dann nutzen sie die Chance, um zu schauen, ob es wirklich Ecke ist oder nicht. Wenn es ein Abstoß ist, das geht viel, viel schneller. Ich meine, teilweise war einfach ein Stürmer im Strafraum gewesen, der schießt, der Ball wird vielleicht abgefälscht oder vielleicht auch nicht abgefälscht. Es gibt Abstoß. Aber alle sind noch in ihrer Position. Das heißt, die Goalie kann auf den Ball nehmen. Es geht viel schneller. Und wenn du dort auch würdest sagen, hey, es ist Ecke, dann vergeht extrem viel Zeit wieder für den Entscheid. Das haben sie vorher gesagt, dass sie nicht möchten, dass jetzt die Eckball und die Entscheid extrem viel Zeit kostet. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das der Grund ist. Und ein direkter Ecke ist die Chance gross, dass der zu einem Goal führt. Wenn der falsch ist, dann ist das Goal eigentlich regelwidrig. Das heisst, du wolltest das umgehen. Wenn jetzt ein Abschluss gibt, schon nicht. Ja gut, wäre jetzt aus dem Eckball wirklich etwas geworden? Man weiß es nicht.
Ja, macht Sinn, die Erklärung vor Zeit her. Ich finde es eh noch spannend. Bis jetzt hat es nicht gegeben. Jetzt überleg dir mal, eben, es wird nach anders entschieden. Die Schiri gibt das Spiel nicht frei. Gell? Es müssen alle parat sein. Auf jeden Fall kommt es ja nicht jeder Spieler mit. Es ist laut, man stellt sich auf einen Eckball ein, er ist kennen. Es kann ja gerade schnell einen Konter geben. Wenn ich es richtig gesehen habe, warten sie, bis alle Spieler parat sind. Oder? Also, sonst kannst du ja Das wäre umgekehrt übrigens auch sehr kompliziert, wenn sie auf Abstoß entschieden wird, dann ist das Eckball und die Hälfte von der Mannschaft ist schon bereit für Abstoß. Es ist schon noch recht tricky, finde ich, dass sie dort eingreifen können.
Also es wird auch vielleicht mal so wie cool, das muss ich sagen, Scheiße, jetzt geht noch einmal einfach ein Beispiel. Ein schlauer Goal, spielerischer Goal wie der Manuel Neuer nimmt sich den Ball und haut ihn führen und der Leroy Assis Sané, wie man ihm auch sagt, nimmt den Ball an, lässt drei Leute stehen, haut sie unter die Latte. Und es wäre eigentlich richtig gewesen, dann mal, ja, dann...
Science Fiction. Ja, ich weiß, was du meinst.
Das Beispiel, das du gemeint hast, und das kann schon passieren, ist bis jetzt nicht passiert. Bis jetzt hat man es eigentlich wirklich relativ gut gehandhabt in die Richtung.
Wie nennst du ihn? Leroy?
Also das ist nicht mich, das ist ein, er heisst, ein Zweitname ist Assis. Sein Zweitname.
Warum?
Und es gibt ja so einen türkischen Fan, Superfan, der Abdu, in sozialen Medien, wo Galatasaray-Fan ist und Türkei-Fan ist. Und der ist natürlich auch Sané als beste Flügelspieler der Welt bezeichnet, nachdem er zu Galatasaray gekommen ist. Und nennt ihn immer Leroy Assis Sané. Und das ist so ein Running Gag auch bei den Deutschen im Nationalteam. Das nicht immer ansprechen als Assis, statt Leroy.
Aber weißt du, das mit dem VAR, ich will nicht ranten, VAR ist für mich wie Corona. Es hat einfach alles schlechter gemacht, weil es sind Emotionen da. Du sagst, ja, jetzt bei dir, ich wollte dir eigentlich recht geben, dass es gut ist, dass du keinen Schiedsrichter-Experte hast. Und dann sind wir schon jetzt mit in der Diskussion. Und es bräuchte doch auch keiner. Mit dem Hauptargument, ganz 7 Jahre zurück von VAR, war, es wird gerechter. Das ist das, was ich dir auch sagen wollte. Findest du das cool, wenn, gut, du schaust nicht
Fair beim Fernsehen,
wenn er wirklich? Alle 10 Minuten ein Schiedsrichter-Experte reinkommt und erzählt, warum das jetzt in 16. Zeit... Gib mir da jetzt eine Antwort. Das ist doch einfach bemühend.
Fairbuch.
Ja, Sven.
Wieso? Das ist wirklich mühe. Das ist mühsam.
Nein.
Also Aussagen wie der Virus für Corona sind sowieso sehr, sehr grenzwertig. Also wirklich sehr, sehr grenzwertig.
Gut.
Und das andere... Hey, freu dich doch jetzt, einfach mal freuen, dass er an der WM das nicht so passiert. Du sagst sogar,
Ich freue mich.
Aber wieso müssen wir jetzt diskutieren? Es ist nicht passiert. Wir können darüber diskutieren, warum hat er nicht eingegriffen bei dem Foul von Pavlovic. Das ist Diskussion. Nicht jetzt, dass er immer eingegriffen oder der G-Experte kommt. Ich meine, da in den USA, wenn ich da Fernsehen schaue, dann hat es immer einen Hauptkommentator oder eine Hauptkommentatorin. Die machen das übrigens sehr gut, wollte ich noch loswerden. Ist sehr interessant. Plus einen Experten. Oftmals ein grosser Name. Und dann ist noch ein Schiri-Experte, oftmals der Mark Clattenburg, den man ja aus Europa auch gut kennt, das englische Premier League-Schiri. Und die werden dann schon amix 3 geschaltet, aber es geht amix 3 Sekunden, das Spiel läuft weiter. Sie sollen doch ihren Senf dazugeben, wenn der Senf etwas Wichtiges ist, eine ehrliche Einschätzung ist, nicht einfach irgendwas, dass der Schiri besser dasteht, dann ist es gut, wenn ihr Senf so ist, dass man auch wirklich weiss, die Person hat noch Ahnung von den modernen Regeln. Dann ist es gut, wenn man einen Schiri-Experte eingeblendet wird, der einfach nur möchte ranten und in die Schlagzeile, dann ist es nervig. Das ist mein Take dazu.
Gut, ist der Almiron eigentlich für ein Spiel gesperrt worden, gell? Für die rote Karte. Der kann jetzt gegen 16. Final. Vielleicht gegen Deutschland wieder spielen, genau. Ja, es ist streng, aber ja, ich sehe den Punkt dahinter. Es ist selten etwas Schlaues, wenn man das durch die Geste macht. Und er ist ja selber, jetzt wissen es ja die Spieler, oder? Er ist jetzt quasi das Opfer von neuen Regeln und jetzt, ich glaube, das wird nur passieren, der WM, so eine rote
Karte. Ja, ich glaube, es wird schon noch passieren, weil die Spieler sind im Adrenalinschub rein, kann das doch noch mal passieren, wenn du es jahrelang jetzt gemacht hast, oder es hat sicher Spieler, die das jahrelang gemacht haben, dann ist es durchaus möglich, dass das noch mal passiert.
Stell dir mal vor, Viertelfinale.
Es soll Schweizer Podcaster geben, die werden jahrelang mit mir über den VAR reden und das ist was wegen Gerechtigkeit und so. Und nicht eingesehen, dass ich das eigentlich nicht möchte die ganze Zeit. Und mache es trotzdem immer.
Also, hey, es gibt im Fall sogar Schweizer Podcaster, die nicht sehen, dass der VAR ein interessantes Thema ist, wo man auch sachlich diskutieren kann. Soll es geben. Und weißt, jetzt stell dir mal vor, der Vini sieht im Viertelfinale gegen wer auch immer, ein Turnier, wo man jetzt nicht so weit geschaut, gegen England, glaube ich, in der 80. Minute wegen dieser roten Karte. Ich meine, eben, es wird schon... Ja, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist eine Regel, aber es ist brutal.
Dann freue ich mich und gehe mit Delfin schwimmen in Vancouver. Also dann Zeitpunkt. wenn Delfin das passiert, dann ist er einfach selber schuld und selber dumm. Ich finde, jeder, was das jetzt passiert, ist selber dumm. Und ich glaube, der Almiron, der hat das wirklich, du hast ihn angesehen nachher. Der ist nicht frustriert gewesen wegen dem Schiri-Entscheid, sondern der ist ganz klar, ich glaube, er hat es auch gesagt, der ist ganz klar frustriert gewesen wegen sich selber, weil er weiß, das solltest du nicht mehr machen. Ja. Ich glaube, jetzt dort ist nichts extrem böse rausgekommen, aber es war im Rahmen einer Rudelbildung. Selber schuld, wenn du das machst. Die Regel ist so, dann müssen wir nicht diskutieren.
Und hey,
so,
wie gesagt,
Die meisten Regeln sonst sind gut.
Ich bin übrigens morgen Delfin schwimmen schon. Hast du das auch schon gemacht? Das ist etwas Schönes. Beruhigt Gemüter. Aber ist doch gut, wenn wir zwischendurch ein bisschen Emotionen
haben. Ich halte eigentlich nicht so viel von Delfinen, muss ich noch loswerden. Das ist nicht. Delfine sind ganz schlimme Tiere in der Natur. Deshalb möchte ich eigentlich gar nicht mit Delfinen zu tun haben.
Willst du schnell ausführen?
Delfine sind Gruppenvergewaltiger und Töter. Und sie spielen mit ihren Opfern.
Oh ja, das ist nicht schön. Das ist nicht... Er hat lieber über Fußball etwas Positives zum Abschied. Regeln. Ich bin recht Fan von diesen Trinkpausen. Insofern muss ich eben, das habe ich schon letztes Mal gesagt, den Trainer die Möglichkeiten geben, Einfluss zu nehmen. Und ich weiss, dass sie da vielleicht auch wieder, die meisten sehen es wahrscheinlich anders und regen sich auf darüber. Ich weiss nicht, wie du dich damit angefreundet hast. Aber mittlerweile denkt man ja schon fast in Viertel. Und ich habe jetzt überraschenderweise nicht ein grosses Problem damit. Wie siehst du das? Sind wir uns da jetzt einig oder nicht?
In Kanada sind sie auspfiffen, aber ist gepfiffen worden von den Fans, wo die Trinkpause gekommen ist. Wir haben schon darüber geredet, dass wir beide gesagt haben, ja, man hat sich schon daran gewöhnt. Aber ich habe jetzt mir nochmal Gedanken gemacht. Ich finde es schon wild, dass man jetzt wirklich ein Viertel Fußball denkt. Und das ist ja so. Mhm. Weil die taktischen Anweisungen mit denen, wir haben vorher die vielen Analysten angesprochen. Ich meine, die haben 20 Minuten Zeit, um das Spiel zu analysieren. Und dann wird das Spiel auf den Kopf gestellt, nach diesen 20 Minuten. Es ist geil. Mhm. Aber es ist trotzdem ein bisschen komisch, dass es ist. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht überall eingeführt werden und das verschwindet wieder, die Trinkpause. Ich glaube, es ist nicht, dass die Superliga jetzt anfangen, die Trinkpause von 3 Minuten mit Werbung installieren. Und dann ist der ganze Reiz auch wieder weg von dieser taktischen Anpassung und dann ist es wieder bei Länderspielen wieder anders. Es ist irgendwie komisch.
Logischerweise ist es wegen dem Geld. Und du hast natürlich recht, oder? Es ist wie ein neues Spiel und das Erstaunliche ist, wie schnell dass man sich daran gewöhnt hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber man hat sich wie daran gewöhnt, dass es jetzt einfach so ist. Ja.
Ich sage dir, mein Hauptproblem mit dieser Trinkpause ist, dass ich jedes Mal 5 Werbungen mit Zlatan Ibrahimovic anschauen muss. Weil Fox nutzt das sehr schnell aus und sehr schnell mit Zlatan-Werbungen sind die ganzen Sachen gefüllt. Zlatan und David Beckham unfassbar viel Präsenz als Werbegesichter hier in den USA. Schon fast, also wirklich. Tut fast schon.
Also wie der Klopp hier bei
uns. Ja, noch extremer, ja.
Also du hast angefangen mit provoziert, mit dem Palestra. Jetzt kommen wir noch zum Abschied noch schnell 1 Minute Auslandfußball oder eben Palestra. Also die Sache ist die,
wenn wir Mount andere Liga, wollen wir nicht machen in dem Fall.
Wenn wir das jetzt machen oder das nächste Mal, das darfst du entscheiden.
Ja, ich finde, wir haben uns für den Mount andere Liga Trainer von dieser WM bis jetzt entschieden.
Okay.
Und ich finde, wir könnten das schon durchrattern, weil ich habe da nicht so einen riesen Takes, ehrlich gesagt.
Okay.
Und bin gespannt, ob du da mitgehst, weil es ist jetzt nicht, es haben noch nicht alle Mannschaften 3 Spiele gemacht, aber es hebt sich schon ein bisschen ab. Genau.
Ja, also ich habe ja geschrieben, auch allgemein in Klammer, wahrscheinlich müssen wir da wieder 2 Ranglisten machen, aber sag doch mal, halt 4 Trainer, die auf dem Mount andere Liga gehören, an dieser WM. Willst du oder wollen wir einen nach dem anderen?
Also, ich habe den Javier Aguirre von Mexiko drin.
Mhm.
Ich glaube, die haben sich in dieser Gruppe, die jetzt nicht so eine schwierige Gruppe war, aber sie haben sich trotzdem als Gastgeber extrem gut geschlagen bis letzt. Also alle Spiele gewonnen, kein Goal bekommen. Ich würde sagen, das kann man so reinnehmen nach dem ersten Gruppenspiel.
Ich habe halt mehr allgemein genommen. Vielleicht sage ich das schnell, wie siehst du, kannst natürlich Ancelotti, Scaloni, Deschamps, Weltmeistertrainer, Champions League Trainer nehmen und vielleicht noch der Rangnick. Und dann hast du 4, wo du sagen musst, die gehören jetzt auf dem Mount andere Liga bezüglich ihren Verdiensten. An dieser WM bin ich bei dir, der Aguirre gehört natürlich rein, wo sie sich sehr souverän qualifiziert haben.
Ich habe mich bewusst für Namen entschieden, aber eben nicht die Namen entschieden, die du jetzt gesagt hast, die Fußballfachmänner. Also ich habe mich bewusst für Trainer, die positiv aufgefallen sind, entschieden.
Also dann sag doch du deine 4 Namen, der hast du dir dort besser vorbereitet.
Yes. Der Koeman von Holland, der ist sehr umstritten, aber bis jetzt hat die Gruppe gerockt. Ich glaube, es ist eines der überzeugendsten Teams von allen Top-Teams, wie man sagen kann. Dann habe ich noch den Pochettino mit den USA. Jetzt hat er zwar gegen die Türkei verloren, aber die haben ja auch durchaus durchgewechselt mit 9 neuen Spielern. In der Aufstellung, ich glaube, was der aus den USA gemacht hat bis jetzt, ist sehr gut und das kann doch ein bisschen noch weitergehen. Bosnien kann schlagen im 16. Finale und dann eben auch dort. Irgendwann träumt man in Amerika, in den USA immer schon gross. Es gibt genug Miracles. Und beim dritten habe ich mir einen Namen aufgeschrieben bekommen, den ich jetzt aber gerne möchte wechseln. Und zwar muss ich jetzt gerade schnell schauen. Ich nehme den Bubista.
Warum?
Der Trainer von Kap Verde. Weil die Kap Verde einfach am letzten Spieltag in dieser Gruppe noch Chancen haben auf 16. Finale. Und wirklich sich sehr gut geschlagen haben. Bis jetzt, ich meine, Spanien-WM ist krass gewesen, was dort geleistet haben. Und gegen Uruguay ist 2-2 gespielt. Uruguay ist jetzt aktuell nicht gerade in der Top-Verfassung, aber es ist trotzdem noch Uruguay und gegen China Cup werden. Und jetzt, ja, ich meine, Saudi-Arabien ist alles möglich. Also, wenn man einen reindruckst, dann bist du damit 5 Punkte weiter. Oder vielleicht sogar ein Unentschieden und dann bist du mit 3 Punkten weiter, wenn das Torverhältnis einigermaßen stimmt. Also, es ist schon noch, es ist eindrücklich, was Kap Verde gemacht hat bis jetzt.
Und der vierte ist der Muri oder der Nagelsmann?
Nein, ich habe ja den Koeman, ich habe den Aguirre.
Ah, der Koeman, stimmt, Koeman habe ich schon vergessen.
Pochettino und der Bubista.
Gut, ich finde es gut, dass wir es nicht ganz gleich vorbereitet haben. Das ist ja nicht das erste Mal so. Aber ja, allgemein, was mir auffällt, ist, dass die Trainer, die ich finde, Dalic zum Beispiel, sehr guter Trainer, die sich aber bis jetzt schwer geht. Ich finde, der Bielsa ist natürlich eine Legende, aber Uruguay Rieselämpe scheidet wahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausscheiden, ist nicht klein. In dieser Gruppe mit Kap Verde und Saudi-Arabien eigentlich sehr blamabel. Die müssen fast schon Spanien schlafen, weiterzukommen. Es gibt einfachere Ausgangslagen.
Ja, aber Spanien muss auch gewinnen, weil
ja, sonst genau.
Kap Verde vorbeizieht.
Ja, das ist eine lustige Gruppe. Und das ist ja auch, schlussendlich ist die Gruppe steht doch dafür, dass wir können auch so, eben jetzt so sagen, Auslosung, auch einfach Südafrika. Du musst, eben, es kann immer alles passieren. Und du, von dem her hast du recht, du, ein Trainer, ich kann den überhaupt nicht beurteilen. Logisch ist der Trainer von der Kap Verde. Aber er hat
fast den Haiti-Trainer genommen.
Wie? Ja, stimmt.
Fast den Haiti-Trainer genommen. Der ist krass, die sind zwar jetzt sang- und klanglos ausgeschieden mit 3 Niederlagen, aber ich meine, der hat Schottland am Rand von Niederlagen gehabt. Er hat sich gegen Brasilien hat sich gut verkauft und gegen Marokko haben sie noch geführt, 1-2-1. Also, es ist unfassbar gut, wie sich der auf die grosse Mannschaft einstellen. Also ich glaube, das muss man einfach, der ist statt der Bubista, statt sinnbildlich für die ganzen kleinen Nationen.
Genau, es ist ja mittlerweile, können die auch gut verteidigen. Und es wird sehr viel enge 16-Finale, 8-Finale geben, logischerweise. In vermeintlich klaren Ausgangslagen, wie ich sage jetzt zum Beispiel Brasilien gegen Japan, was nicht mal so klar ist, aber du weißt, was ich meine, grossen gegen kleinen, das wird sehr, sehr eng. Es wird nicht ein 4x4-0 geben. Und ich freue mich extrem auf das, weil ich noch ein persönliches Schlusswort. Und den Palestra vergessen wir jetzt für heute, können wir nächste Woche diskutieren.
Aber du hast keinen Namen gesagt.
Ja, aber ich habe mich anders vorbereitet. Ich habe die Grossen genommen. Für mich ist ja Klammer geschrieben, allgemein, welche gehören auf die Mount andere Liga. Wir müssen das Profil noch schärfen. Und ich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn wir zwei Tabellen haben. Du hast jetzt, also der hat zum Beispiel einen ecuadorianischen Trainer, den ich vorher nicht kennt habe. Mir ist mir aber aufgefallen, wo der Co-Trainer von Argentinien war. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher WM. 18,
glaube
ich. Grossartige Figur. Aber der ist mir schon dann aufgefallen. Ein bisschen anders, ein bisschen jünger ausgedrückt. Aber jetzt habe ich ein bisschen nachgelesen, was der für Kritik hat kassiert, nach zugegebenermassen enttäuschenden Leistungen. Du hast es vorhin erwähnt, was die Medien, die sind auf seine Frau los, glaube auf seine Töchter los. Also eben, das ist alles absoluter Kindergeburtstag, was in der Schweiz los ist oder in Südamerika. Die sind ein bisschen anders. Mit Schaum vor dem Mund und eben die Frau attackiert und er soll sofort zurücktreten, das Land nie mehr betreten. Er ist Argentinier. Und jetzt, wie er das geschafft hat und wie die Mannschaft parat war, die haben wirklich gekämpft um alles und das ist schlussendlich auch ein Verdienst. Und er hat hier eine Seitenlinie, hat extrem Einfluss genommen, ist da gewesen. Ihn würde jetzt auf jeden Fall drin, aber das ist natürlich jetzt gerade, was aktuell ist. Oder? Also, ich finde auch, ein Scaloni gleichwohl von Argentinien, kannst du nicht, ja. Hast ja erwartet, dass sie weiterkommen, aber wie ein Manager, der Alvarez, ist ruhig, mindestens bezüglich, dass er nicht von Anfang an spielt, dass er da wechseln will. Riesen Schlagzeilen natürlich, seine Aussagen, unbedarft. Aber im Scaloni gelingt es, mit seiner Aura, ist ja das Lieblingswort vom Weltmeistertrainer, das alles zu handeln und zu managen. Sehr stark, macht es viel ruhiger und bewusster als ein Nagelsmann. Oder, ja,
ist mein Vierter gewesen, der geweicht ist gegenüber am Bubista, weil ich fand dann einfach, ich möchte die Kleinen rausheben, aber der wäre meine Vier gewesen. Weil ich finde auch, er hat das jetzt wieder super gemacht und das ist nicht so einfach, ein Team mit einem Lionel Messi zu coachen.
Nein.
Das braucht man doch ein bisschen die etwas.
Gut, ich würde sagen, möchtest du Palestra noch oder darf ich mich noch...
Komm, äußere dich zum Palestra und dann tue ich mich nachher nochmal zum Tippspiel äußern. Und dann können wir abschliessen, abwrappen.
Also, der Palermo hat unbedingt zu Inter wollen. Inter hat unbedingt wollen. Sie hat schon letztes Jahr mit Atalanta das Theater gehabt, wegen dem Lockmann. Und schlussendlich haben sie sich geeinigt. Und der Spieler hat ja gesagt zu Inter. Und dann kommt Chelsea, wo irgendwie wirklich, es ist nicht mal übertrieben, 50, 55, 60 Spieler hat irgendwo. Auch Rechtsverteidiger etwa schon 4 hat. Aber jetzt darf der Alonso wieder sein Team zusammenstellen. Und die Hijacking-Aktion, einfach 10 Millionen mehr, bot dem Spieler statt 2,5, 3 Millionen netto, 7 Millionen netto. Kopf verdreht und der Spieler Palestra geht jetzt zu Chelsea. Ein Riesenspieler, es tut weh für Inter, wo es wäre der perfekte Wechsel gewesen. Und es sagt alles aus über Kräfteverhältnisse, die finanziellen, wenn ein Spieler lieber zum 10. vor Premier League geht, ja, Chelsea ist kein normaler 10., aber gleich, ich glaube, sie spielen nicht Champions League, als zum Doppelgewinner in Italien, wo er der perfekte Satz für den Dumbris in einem perfekten System ist. Es ist brutal für Inter, es ist hart, aber für einen 21-jährigen Rechtsverteidiger, der eine Profisaison spielt, ist schon für Inter 50 Millionen. Es wäre der zweitteuerste Transfer gewesen. Er hat mega Freude gehabt, es tut wirklich weh. Aber ich meine, was sagst du da dazu, wenn der Spieler, ich verstehe ihn ja, wenn er so viel Geld kann verdienen kann und Chelsea ist ein grosser Club, es ist einfach, es sieht sehr vieles aus über das Verhältnis auch von Serie A, wenn der grösste und beste Club von Italien keine Chance hat, da mitzuhalten.
Ja, also ich kann nicht mehr dazu sagen als du. Das hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Natürlich tut das weh. Ich meine, Bayern hat sich den besten Linksverteidiger von der deutschen Liga können kaufen. Das ist halt der Unterschied.
Mm. Ja, 50 Millionen. Logisch, ja. Bayern ist
besser. Halt.
Bayern hat mehr Kohle als Inter.
Ja, das ist halt eine andere Aufstellung. Aber es ist auch andere, eben, es ist alles anders. Mir ist das bewusst. Das ist wie sehr bitter, dass es so passiert jetzt für Inter. Mm. Nicht für unsere zwei Hörer, die Chelsea-Fans sind, grossartig. Ich möchte immer noch mal sagen, ich hätte mir wirklich ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Ich kann unbedingt auch gehen, weil der Mount andere Liga noch machen in der Erfolg. Das ist einfach, dass wir das wirklich durchziehen.
Alessa kommt dann 2 Jahre zurück zu Inter, wenn er gemerkt hat, dass es bei Chelsea nicht so fängt. Schon das Wetter und so. Aber ja, es ist hart, es ist ein Schlag in die Magengrube für Inter, wo es halt einfach zeigt, ja, sie arbeiten wirklich gut. Weißt, sie haben einen super Kader und sie halten mit. Sie waren zweimal im Finale von der Champions League, aber sie können einfach, eben, es ist brutal. Der nächste ist der Nico Patz, der auch jetzt zu Inter möchte. Aber auch er wird es teuer sein. Jetzt hoffen wir wieder alle Wochen lang. Und bloß wechselt er dann für 77 Millionen zu Newcastle. Oder? Es ist einfach so, wie es ist. Und man kann es auch nicht.
Gut, ich kenne das ja auch. Gordon und so. Was passiert da
mit Bayern? Ja, logisch. Ja. Und der Bayern ist schon vernünftig. Ich finde es gut, dass sie den nicht überbezahlt, oder, den Gordon. Also das finde ich. Du musst nicht alles machen. Du musst wirklich alles machen. Und, es gibt immer. Da kommt dort jemand anderes. Genau.
So, gut. Tippspiel müssen wir noch schnell sagen. Febo, wie viel du bist bei dir? Also ich muss sagen, ich habe jetzt relativ Federn lassen. Der Spieltag heute hat mir gar nicht gefallen. Also das war wirklich schwierig für mich. Ich habe falsch tippt. Moment, ich muss es schnell aufmachen. Ich habe Deutschland Ecuador falsch tippt. Ich habe Südafrika Südkorea falsch tippt. Ich habe Japan Schweden falsch tippt. Ich habe USA Türkei falsch tippt. Ich habe Paraguay Australien falsch tippt. Also es hat mich jetzt sehr ein bisschen abgeworfen. Ich bin immer noch 6. in unserer anderen Liga-Tippgruppe bei 20 Minuten. Also die da mittippen, kommen doch in die Gruppe rein, die bei uns da am Start sind. Würde mich wundern, ich bin nur 15 Punkte hinter dem ersten. Und jetzt bist du dran. Wie viel bist du, Febo?
Ich bin 104 von 105, was? Oder was? Nein, ich weiß es nicht. Ich bin logischerweise, ich sage immer, da gewinnt die Sekretärin noch nie ein Shootmatch geschaut, in so Tippspiel. Das ist immer so. Und, aber Chapeau, der Sven F., da ist wie so ein Rapper, ist tatsächlich 6. Also in Spitzengruppe, muss ich sagen. Da ist viel Fußball-Sachverstand um. Ich bin 104, ich weiß gar nicht, wie viel sind es? 195?
Warte, ich habe die Tippgruppe. So,
ja,
194 Mitglieder.
Und ich bin 104, also solides Mittelfeld. Das ist doch gut.
Das ist doch schön. Wie viele Punkte hast du?
165. Du hast
130 Punkte. Ja, das kannst du mit den Bonusfragen aufholen.
Aber ich habe natürlich zum Teil so meine Störerinnen, oder wie würdest du das nennen? Ich kann auf gewisse Nationen halt auch nicht setzen. Also der hat sich auch lieber nicht auf, weiss doch auch nicht, Argentinien.
Ja, aber da hast du jetzt Punkte gemacht mit Ecuador wahrscheinlich.
Das weiß ich gar nicht. Dort habe ich auch unentschieden. Aber es kann ja gar nicht sein. Es kann gar nicht sein, ja. Aber es ist gut, Sven, du hast ja, so hast du es verdient. Aber schau, dass Adrian Gisel ist übrigens alleiniger Erst. Dort nach einem Banner, logischerweise.
Ich hoffe, man sagt ihm nicht Sekretärin im Privatleben, wie es du jetzt gerade gemacht hast. Ich kann es nicht aussprechen. Aber Adrian, wir finden das toll, dass du so hoch dabei bist. Definitiv. Und ich würde sagen, mit dieser Punktzahl bist du auch wirklich noch im Kampf da um die ganz grossen Preise am Start.
Das ist ein Berner, logischerweise, Gieselton, sehr Berner ist, das überrascht mich nicht.
Ja, aber, melde dich mal, ob du wirklich Berner bist.
Ja, Adrian Melti, Berner, auf jeden Fall. Chapeau, 210 Punkte. Das ist, ja, viel hat denn Best von allen? Das weißt du jetzt auch nicht aus.
Ja, der Best von allen hat eben 215.
Ah, ja. Oh, der Shaqiri ist erst. Der Al-Brim Shaqiri ist einer von, okay, von 12, von 215 Punkten.
Das können wir aber Adrian kommt gerade dahinter mit 210. Also
ja, und die nehmen Krasniqi. Also da auf
ja, jetzt fangen wir nicht alle Namen aufzählen.
Nein, nicht alle, aber die Fußballer bezogen haben. Okay, Shaqiri und Krasniqi muss länger. Gut.
Gut. Dann wünschen wir euch eine ganz schöne Woche. Wir haben ein bisschen überzogen, Febu. Dann müsst ihr mal schlafen.
Ja.
Aber kommt gut.
Ja, merci für die emotionale Unterhaltung und sorry, wenn sie aufregt wegen wie ein Jahr, er wird das Thema bleiben.
Ah, oh, Febu!
Tschüss. Ich habe mich entschuldigt.
Number und 10, Brazil, cover his mouth. Red card.
Ciao zusammen. Zwei rote Karte. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.